Aber trotzdem, bevor wir eine Jazz-Rubrik machen, würde ich dir eher eine Stange Marlboro schicken und sagen, ey, Olli, will ich so, mal ganz kurz, weil Jazz ist wirklich, ich habe so viele Stunden im Kito in Bremen 4 gesagt, wirklich ein Jazz-Konzert mir angeguckt, bestimmt toll und sowas. Ich konnte zum Beispiel den Film Soul von Pixar mir nicht angucken, weil ich die Musik einfach, das ist für mich wie so ein dauerhafter Kopfschmerz.
I'm a scat man. Mach das aus, wirklich ganz, das ist schrecklich.
Ja, es ist hier wieder, es ist die Morning Show, es ist Kulturjournal mit Jan und Olli. Wir begrüßen euch zu einer neuen Ausgabe Fest und Flauschig.
Herzlich willkommen zu Deutschlands erfolgreichster Jazz-Sendung. Wir haben den 29. Mai, ich bin immer zuständig für Datum und Uhrzeit. 29. Mai, es ist heute Sonntag. Ich weiß nicht, ob es in irgendeinem Bundesland einen gesetzlichen Feiertag gibt, wahrscheinlich schon. Aber wir sind am Start, es ist der letzte Sonntag im Mai, kann man auch mal sagen. Jetzt beginnt der Sommer.
Jetzt beginnt der Sommer tatsächlich. Wir laden euch dazu ein, die letzten Ausgaben noch, bevor die große Sommerpause kommt, mit uns zu genießen. Ja, es ist der 29. Mai, hast du eben gerade schon gesagt. Letzte große Sendung. Ich habe gerade geduscht. Wir nehmen am Freitagvormittag auf, können wir direkt mal sagen. Und wollen euch auch natürlich wieder eine gute Zeit geben. Es ist die Feelgood-Sendung hier auf Spotify. Die einzige Sendung, wo ihr euch darauf verlassen könnt, dass nicht einer von den beiden Moderatoren irgendwelche Scheiße in den Hacken hat oder noch irgendwas nebenbei macht, sondern wir sind nur für euch.
Wenn wir Scheiße an den Haken haben, dann ist das meistens Scheiße, die ihr in der Sendung live mitbekommt, sodass alle genau wissen, worum es geht.
Ne? Absolut. Ich habe gestern Abend, ich konnte nicht schlafen gehen. Was machst du jetzt? Was habe ich angefangen? Ich
guck mir
TikTok-Videos an oder von irgendwelchen Instagrammerinnen oder so. Und da habe ich eine Frau entdeckt, eine, ich sag ihren Namen lieber nicht. Ne? Sie ist eine Influencerin, die alles begleitet. Kinder, Geburt, seitdem. Und jetzt ist mir aufgefallen in ihren Stories, dass sie Schwangerschaft immer SS abkürzt und das nicht bemerkt. Also wenn sie so immer so schreibt, und dann ging es gestern in ihrer Insta-Story um Pommes und Eis, und dann schreibt sie unter, in der SS mochte ich das damals immer ganz gerne. Meint natürlich damit die Schwangerschaft, schafft, aber kürzt das immer so ab und merkt wohl das anscheinend nicht. Jetzt habe ich überlegt, ob ich sie anschreiben sollte, dass vielleicht SS nicht für Schwangerschaft die beste Abkürzung ist für ihre Insta-Stories. Aber es scheint außer mir niemanden zu stören.
Aber lassen Sie einfach nicht Bescheid sagen. Ich denke, sie wird es auch nicht mitbekommen. Wenn das jetzt hier öffentlich besprochen wird, dann wird das sicherlich an ihr vorbeigehen. Aber vielleicht gibt es das ja sogar, dass Influencer heimlich, um eines Tages unsere Gesellschaft zu unterwandern, sowas wie eine Influencer-SS gegründet haben, von der wir alle nur nichts wissen, weil wir keine Influencer sind. Dass Rezo und diese ganzen Typen, dass sie alle in Wirklichkeit irgendwie Obersturmbannführer sind in so einer geheimen Instagram-SS, und eines Tages, wenn die genug Follower haben, zack, machen sie quasi die Tore auf und dann erobern die Deutschland.
Überrennen sie dieses Land.
Also was ich in den letzten Monaten rausgefunden habe über Leute, die bei Instagram sind, da möchte ich überhaupt nichts ausschließen, ehrlich gesagt, dass das eventuell jetzt auch noch rauskommt.
Alles wieder offen.
Und selbst wenn es eine Instagram-SS gibt, es wird sich immer 1500 Leute in den Kommentaren werden sich zusammenrotten, die sagen, dass es eigentlich eine gute Sache ist und dass die SS ja auch viel auch richtig gemacht hat und die Organisation.
Dass die SS auch viel für die Familie gemacht hat damals.
Ja, oh Gott, ich muss direkt anfangen, Olli, weil ich hab diese Woche meine letzte Fernsehsendung gehabt, und ich muss mal sagen, wenn die letzte Fernsehsendung stattfindet, dann fällt wirklich ein großer Teil des Ballasts von mir ab, weil ich meine, der Podcast ist im Grunde genommen eine Therapiesitzung, wo zufällig auch ein paar Leute mit bei sind. Die Kochsendung, das ist eher Chillaxen, aber die Fernsehsendung ist intellektuell fordernd, und dann, wenn ich aufhöre mit der Fernsehsendung und die Sommerpause anfängt, dann kommen die Träume wieder, weil ich habe sonst keine Zeit für Träume, und ich erzähle jetzt einen echten Traum, den ich diese Woche gehabt habe.
Ich will dir auch, weißt du was, das ist so geil, ich habe auch einen echten Traum mit dir wieder gehabt. diese Woche. Aber du zuerst.
Nee, aber also in dem Traum warst du jetzt nicht drin, aber in dem Traum ist.
Du warst in meinem Traum drin. Ich hatte einen absurden Traum, den ich eigentlich erst zum Höhepunkt, also in der Mitte der Sendung, erzählen wollte. Aber wenn du jetzt loslegst, dann kann ich auf alle Fälle nachziehen.
Pass auf, vielleicht machen wir das so. Ich erzähle erst meinen Traum und dann machen wir die Leute neugierig auf deinen Traum. Dann bleiben die noch länger dran und dann verdient Daniel Ek so viel Geld, dass er sich noch 5 neue Rüstungsfabriken kaufen kann bei Spotify.
Maybe.
Ja, also pass auf, es ist ein Sextraum und Protagonisten in diesem Sextraum sind Barbara Schöneberger und ich. Und ich weiß, ich habe überhaupt nichts mit Barbara Schöneberger zu tun. Wir haben die einmal kennengelernt, die war mal bei uns in der Sendung, liebe Kollegin und sowas. Ich lieb, verstehen sie Spaß. Ich finde, die hat das toll hinbekommen, diese wirklich ohnehin schon tolle Sendung, noch mal auf ein ganz anderes Level zu heben. Humor für die ganze Familie und so, super toll. Und es war aber ein Sextraum. Es war diese Schlafphase zwischen 5 Uhr morgens und 7 Uhr. Ich bin einmal kurz aufgewacht um 5 Uhr, weil ich ja so eine Konfirmandenblase habe. Bin dann wieder, musste kurz auf Toilette.
Willkommen im Club, das geht mit 40 los.
Ja, hab mich dann wieder hingelegt und bin dann wieder eingeschlafen. Und instantly, als ich eingeschlafen bin und zu träumen habe angefangen, lag ich mit Barbara Schöneberger in einer Garderobe. Und ich war relativ auf einem Sofa und ich war
im
relativ.
Bett oder auf dem Sofa?
Auf einem
oder?
Sofa, auf einem Ecksofa und ich war relativ lustlos und ich wurde die ganze Zeit von Barbara Schöneberger körperlich angegangen. Also ich sag's offen, wie es ist. Sie hat die ganze Zeit versucht, mir in den Schritt zu greifen. Barbara Schön. Es ist jetzt wirklich nicht ausgedacht. Also es ist natürlich ein ausgedachter Traum, aber es ist wirklich passiert.
Und da hat sie aber auch jahrelang in dem Image gefeilt, dass man.
Wollte ich gerade sagen.
Da kann man jetzt nichts für als Mann, dass man da mal einen erotischen Traum hat. Weil wenn es eine Frau gibt, finde ich, die das Versprechen einen irgendwie andeutet, dass sie eben im Dunkeln mal zwischen die Beine greifen würde. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Aber wer, sag ich mal, mit diesem Image schon lange spielt, der kann auch. Darf dich nicht wundern, wenn es mal im Traum irgendwie wiederkommt.
Ich weiß nicht, ob es jetzt dann daran liegt, dass ich mir Barbara Schöneberger Material ohne Ende reingezogen habe und dieses Image dann bei mir eingesunken ist. Auf jeden Fall war die Rollenverteilung recht klar. Ich wollte einfach nicht. Also auch bezeichnet, Sexträume ab 40 bestehen darin, dass man...
Nee, ich will lieber was Gutes kochen in der Küche noch. Wir haben noch Trüffelöl. Lass mal aufhören mit dem Gefummel. Wir haben noch Trüffelöl in der Küche. Da können wir noch mit Sahne noch eine geile Soße machen.
Es geht nicht darum, dass ich sexuelle Fantasie ausleben, sondern ich möchte einfach keinen Sex haben. Das sind Sexträume.
Selbst in den Träumen inzwischen, ne? Soweit ist es schon gekommen.
Also ich liege dann da, Barbara Schöneberger, sehr penetrant und gräbt mich an und macht mir total so Komplimente. Ich denke, was ist denn los? Hör jetzt auf, Mann. Wir sind Kolleginnen und Kollegen. Was soll denn das? Dann steht im Raum ein Mann mit glitzerndem Lidschatten, der so ein bisschen... Aber er ist es nicht, aber so ein bisschen vom Typ Ricardo.
Das war ich.
Ein vollbärtiger Mann mit kurzen Haaren und Lidschatten, so ein bisschen vom Typ Riccardo Simonetti oder für dich Francesco Rosinetti. Also einfach der sitzt und eine Mütze auf, hat eine Schirmmütze und der offensichtlich Barbara Schönebergers Maskenbildner ist, der sich das ganze Spektakel, was sich da vor seinen Augen auf dem Sofa entfaltet, anschaut, aber auch nicht eingreift und mir vermittelt, als in diesem Fall ja Opfer, dass das wohl offensichtlich öfter vorkommt und dass er als Maskenbildner schon öfter mal in der Maske stand, während Barbara Schöneberger anderen Leuten außer mir versucht, in den Schritt zu greifen und dass man das einfach nur mal kurz abwarten muss und dann ist es schon wieder vorbei. Dann auf einmal Cut. Also ein harter Schnitt. Ein Mann mit einem Fotokopierer läuft durch die Szenerie. Ein rollendes Fotokopiergerät. Ein riesengroßer Fotokopierer. Läuft.
Ist Ernie von Stromberg.
Nein, läuft mit dem. Also als wäre es so ein Essenswagen. Schiebt das durch die Büroräumlichkeiten. Ja. Offensichtlich sind wir in irgendwelchen Backstage-Räumlichkeiten in Ossendorf oder irgendwo bei MMC in so Fernsehstudios. Der Maskenbilder steht da, Barbara Schöneberger fummelt mich an. Ich habe keinen Bock. Da kommt ein Typ, der rollt vor sich her einen Fotokopierer. Auf einmal zieht er so eine große Kamera mit so einem großen Objektiv hervor und macht Fotos von uns. Und ich so, ey, was soll das? Was soll denn der Scheiß? Warum machst du denn Fotos von uns?
Aber bei dir auf dem Foto sieht es so aus, als wenn du ihr in den Schritt greifst.
So, und dann stehe ich auf und gehe zu dem Typen hin und so, jetzt gib mir den Film her. Lösch die Fotos. Und dann ist dem Mann das voll unangenehm, weil ich ihn bemerkt habe. Und dann will der mir zeigen, dass er gar keine Fotos aufgenommen hat. Und ich durchsuche alles bei ihm und stell fest, dass das ein Hochstapler ist, dass der gar keine Fotos aufgenommen hat, sondern der tut nur so, als wäre ein Paparazzi. In Wirklichkeit sind seine ganzen Geräte veraltet und kaputt und der kann gar keine Fotos aufnehmen. Okay. Und dann tut mir das voll leid für ihn. Und dann wollte ich lügen. Ich wollte es nicht kaputt machen. Ich dachte, okay, mach einfach weiter mit deinem Paparazzi-Ding, aber offensichtlich kannst du mit der Scheißtechnik hier gar keine Fotos aufnehmen. Ey, tut mir echt mega leid. Dann wieder harter Cut. Ich bin in Hamburg, Barbara Schöneberger ist in einem Rollstuhl und ich schiebe Barbara Schöneberger um die Außenalster. Und der Traum... Und das war das Ende des Traums.
Im Rollstuhl?
Im Rollstuhl.
Und bist du auch gealtert in dem Traum?
Nein, oder
bist du
immer nein.
Barbara Schöneberger ist der quirlige Böhmermann.
Wir sahen beide gleich alt aus und sie ist auch nicht gealtert, sondern ich habe einfach kackt und dann habe ich sie im Rollstuhl um die Alster geschoben. Ich weiß aber nicht, warum. Und jetzt, also wenn da draußen jetzt arbeitslose Drehbuchautorinnen sind, Leute, wo in Berlin gerade ein großes Projekt geplatzt ist, die jetzt vielleicht so ein bisschen dramaturgische Kapazitäten frei haben, ich würde gerne die Lücken schließen, was zwischen den Cuts passiert ist, und würde das einfach gerne an Netflix verkaufen. Weil ich glaub,
das ist eine Fingerübung für Drehbuchautoren, das machen die dir nach einem halben Tag.
Netflix ganz sucht gerade gute deutsche Stoffe.
Aber das Ende ist ja so ein bisschen ziemlich beste Freunde, weißt du?
Ja, so ein bisschen sah das so aus. Und es war, über allem lag so das große Verzeihen, weil ich wollte Barbara Schöneberger auch nicht irgendwie, ich wollte ja auch nicht jetzt keinen Strick draus drehen, weil man weiß ja auch, es ist super anstrengend, Barbara Schöneberger zu sein, wenn man da jetzt irgendwie Kultbühmi in der Garderobe hat. Ich hätte mir selbst auch mal den Schritt gegriffen, wenn ich neben mir liegen würde. Einfach so.
Ich sehe den Trailer, also ihre Liebe konnte sie nichts anhaben. 3 Jahrzehnte arbeiteten sie nebeneinander im Medienbusiness. Mhm. Doch ihre Liebe welkte nie ab. Und dann sieht man euch am Ende da an der Alster. Und dazwischen sieht man, dass ihr immer wieder zueinander gefunden habt. Es hat aber nie für die große Liebe. Und erst am Ende, als ihr eure Shows verloren habt, als das alles vorbei ist, der ganze Medienzirkus, da gebt uns, ihr alt seid, findet ihr erst euren Frieden.
Genau. Weil
die Medien haben euch nicht zusammenkommen lassen.
Und zwar, wo uns die körperliche Erfüllung in sexueller und auch platonischer Art, wo die uns versagt bleibt, weil wir beide alt und krank sind. Und erst da stehen wir zu unserer Liebe. Das ist gar nicht so schlecht, aber ist sehr traurig am Ende, ist super traurig.
Ist traurig, aber es hat jetzt aber was Herzliches, was man sich bei dir manchmal gar nicht vorstellen kann, aber das ist eine richtig herzliche Geschichte gerade
gewesen. Ja, aber es ist auf jeden Fall ein bizarrer Traum gewesen, es ist wirklich, der war so bizarr.
Aber dass du so viel Liebe für einen anderen Menschen empfinden kannst, dass du am Ende deiner Zeit mit dem Rollstuhl um die Alster sie schiebst, das ist schon wirklich, also da muss noch einiges passieren, bis du, sag ich mal, diese Herzenswärme in dir entzündest vielleicht, dass das passiert. Also in dieser Geschichte, an alle Drehbuchautoren, da muss noch was passieren, dass ihr euch immer wieder zueinander findet.
Ja, aber jetzt, wo du das gerade so sagst, ich finde, ich sollte meine öffentliche Person vielleicht so ein bisschen mehr Herzlichkeit einbauen. Ich weiß immer, dieses super zynische, dieses kalte, immer nur so, hier Zeigefinger und einen hämischen Witz machen und sowas. Ob ich das vielleicht nochmal schaffe, in den nächsten 20 Jahren so eine neue Herzlichkeit einfließen zu lassen in meine öffentliche Figur, oder ob da noch irgendwie was passieren muss, also ein großer Lebensbruch oder sowas.
Das kommt im Alter, es gibt so eine Altersmilde.
Ja.
Die kommt auch noch. Irgendwann wirst du in einer Talkshow weinen. Und das wird der Moment sein. Ja, das wird der Moment sein.
Weswegen denn?
Weiß ich nicht, bei Schöneberger wegen irgendeiner Geschichte oder
Barbara,
so, die nochmal hochkommen.
Und dann
sehe ich die Überschrift in der Welt und in der Süddeutschen, die Tränen des Jan Böhmermanns. Und dann ist da irgendwas doch. Ja, dann öffnet so ein Giovanni de Lorenzo, der öffnet in dir irgendwas. der öffnet in dir so eine, weißt du was, das was du so ganz krass, weil du bist ja auch ein verletzlicher Mensch, aber du hast halt diese starke Hülle um dich herum. Und Giovanni de Lorenzo, der öffnet sie dann.
Giovanni.
So ein Bad- und Fliesentyp aus Italien. Giovanni. Ich mache ihn ihre Wanne.
Giovanni.
Bad- und Fliesenkacheln, Toilette. Giovanni. Der die geilsten Wanden macht. Und der heißt, eigentlich hieß er Giovanni.
Ja, Giovanni. Und alle 2 Monate kriegt er Post aus Deutschland von irgendeinem ehemaligen Außenminister, den für Giovanni Lorenzo hält.
Der Wannenexperte.
Oh, sorry. Ja, aber irgendwann lernt er dann Giovanni Di Lorenzo kennen und dann gibt es einen Riesen, weil auch Giovanni kriegt immer so Fliesenkataloge zugeschickt und er weiß gar nicht warum. Und irgendwann kommt dann dieses 50 Jahre währende Postmissverständnis über die deutsch-italienische Grenze hinweg und endlich, weißt du, die ganzen Briefe von die Henry Kissinger an vermeintlich Giovanni Di Lorenzo, den Chefredakteur der Zeit, geschickt hat, die aber bei Giovanni Di Lorenzo irgendwie in Oberitalien angekommen sind, und umgekehrt die ganzen Bestellungen, die Fliesenproben und die Kataloge, die sich bei Giovanni stapeln und irgendwann mit so einem großen, vielleicht von wie heißt sie nochmal, diese Julia Leischik in einer großen Sendung klärt das große Postmissverständnis auf, was 50 Jahre dauerte und was sich beide nicht erklären können. Warum kriegt ein Fliesenleger aus Italien Briefe von Henry Kissinger? Warum schreibt Sigmar Gabriel SMS? Wer ist Sigmar Gabriel?
Ja, und warum hat Giovanni Di Lorenzo die Kacheln in unserem Bad ausgesucht? Ja.
Und in einer großen Show, das ist eine geile Idee. Das, ohne Witz, das gehe ich zu, hier zu Markus Wolter, zu Bunny Jai oder zu Klaas und Joko, ihre Produktionsfirma. Die, das machen wir. Wir machen eine Serie mit Julia Leischig, die großen Postmissverständnisse. Das ist auch eine Sache, wo Leute mit relaten können. Da vielleicht gerne mal Instagram-Nachrichten, weil ich weiß, es gibt viele Leute,
Giovanni und Givano,
die heißen so, wie, sie heißen so wie andere Leute, die kriegen Briefe von ihren Nachbarn in den Briefkasten reingesteckt. Teilweise kriegen die Briefe Leute, die in der Straße wohnen, die so ähnlich heißt wie eine andere Straße in der Stadt, die aber komplett an einer anderen Stelle ist, weil ja die Briefe, das wissen viele nicht, werden immer noch, also zum Teil zumindest in den Postverteilzentren, per Hand sortiert und da passieren nochmal ein paar peinliche Fehler. Aber die große Show der Postmissverständnisse, um auch so ein bisschen wieder, weißt du, dieses Retro-Feeling von Post, zu so händischer Post zurückzuholen.
Und auch wieder Nachbarschaftsliebe zu erzeugen. Ach, sie haben meinen Brief, ich habe ihren Brief.
Genau, und dann auch, dann, wenn Leute so auch peinlich sich gegenüberstehen, weil sie jahrelang die Briefe aufgemacht haben und auch gelesen haben und teilweise auch beantwortet haben. Weißt du, so alleinstehende Rentner, die einfach das zu ihrem Hobby gemacht haben, einfach die Briefe, die fälschlicherweise bei ihnen ankommen, einfach zu beantworten und dann so.
Aber das wäre doch geil, wenn es einmal im Monat Post verrückt geben würde. Der Postbote verteilt in der Straße die Post, aber falsch, aber in der Straße. Und alle in der Straße müssen sich draußen treffen und sagen, nee, ich habe deinen Brief, nee, du hast meinen. Um die Nachbarschaft und die Menschen wieder zusammenzubringen. Ja. Das nennt sich Post verrückt und ist einmal im Monat. Und findet in jeder Straße, da kann der Postbote mit der Post machen, was er will. Post verrückt.
Und das ist mega, und das ist auch eine geile Influencer-Instagram-Kampagne, wo, die Post dann ein riesen Marketing-Budget bei Instagram reinpumpt und dann wurde Julian und Bibis Beauty Palace oder Luisa Dellert oder Diana zur Löwen, die haben alle gelbe T-Shirts an am Postverrücktag und machen die Community aufmerksam, dass heute der Postverrücktag ist. Und dann müssen die Leute posten, von wem sie einen Brief bekommen haben. Und dann gibt es so eine riesige Interaktion. Das ist mega geil. Das ist mega geil.
Ja, das ist wirklich eine gute Idee. Und dann, damit die Menschen zueinander finden. Und dann gibt es auch nicht mehr dieses Postgeheimnis. Das wird aufgelöst. Dass
für einen Tag.
Oh, komm, für einen Tag.
Ja, wer ist denn dafür zuständig? Wer ist denn für das Postgeheimnis zuständig? Postminister? Ja,
der Postminister.
Das ist doch, ist das Volker Wissing? Ist das Verkehr oder
weiß
ist das?
Weiß ich gerade nicht.
Also ich weiß, dass der Finanzminister die Briefmarken rausgibt und das ist total geil. Das ist, Briefmarken sind ja quasi sowas wie eine Währung und die werden immer noch staatlich rausgegeben. Und da ist der Finanzminister zuständig für das Herausgeben von Briefmarken. Ohnehin, der Finanzminister ist ja auch zuständig für Zoll. Und da, stelle ich mir das so vor, dass das irgendwann, als das eingeführt wurde, vor 60 Jahren oder sowas, dass es da so einen geilen autoritären Typen gab, der wahnsinnig gut bezahlen konnte. Aber der auch Bock auf eine eigene Polizei hatte. Und dann haben sie in so nächtelangen Verhandlungen gesagt, okay, alles klar, pass mal auf, Minister XY, du da kriegst jetzt auch eine eigene Polizei, Zoll. Der Zoll ist jetzt auch zuständig für dich. Und der wird ja auch richtig auf Razzien geschickt. Hier im Wahlkampf in Nordrhein-Westfalen war Christian Lindner, der Bundesfinanzminister, bei einer Razzia zusammen mit dem nordrhein-westfälischen Innenminister. Da haben dann die Bullen und der Zoll zusammen irgendwie an der A3 Leute rausgewunken. Da ist der Finanzminister auch der Chef von der Polizeibehörde.
Er hat selber persönlich Leute rausgewunken?
Nein, er war dabei, wie Leute, also er hat seine untergebenen Zollbeamtinnen und Beamten dabei beobachtet.
Aufgefordert.
Winkt ihr mal raus da. Aber das war, das haben wir in der Sendung auch gemacht. Das war spektakulär, unspektakulär, weil die haben da einen riesen Aufriss gemacht und am Ende gab es irgendwie 30 Anzeigen nur oder sowas bei so 150 rausgewunkenen Fahrzeugen und die meisten wegen Kleinkram. Naja.
Naja, Jan, darf ich dir kurz noch meinen Traum erzählen?
Auf jeden Fall, ist auch ein Sextraum.
Nee, ist kein, aber es ist auch kein Witz. Ich versuche das jetzt. Ich habe vor 3 Nächten einen Traum mit dir wieder mal gehabt. Oh. Und das Ganze hat einen Grund, den ich erzählen muss. Ich will ja nicht immer über meine privaten Umstände erzählen, aber ich muss es jetzt erzählen für diese Geschichte. Ich wohne 2 Straßen entfernt von einer Schule. Und diese Schule ist eine hier, ist ja auch egal, will mich sowieso keiner besuchen. Auf alle Fälle haben gewisse Schüler herausgefunden, dass man hier in meiner Straße, in der ich wohne, unter meinem Arbeitszimmer, in dem ich mich gerade befinde, unheimlich gut in den Pausen abhängen kann, Dope rauchen kann und auf ein Handy Mucke hören kann und mein Fenster ist auf und ich war hier vor 3 Tagen, hab was geschrieben und höre die mal wieder unten und ich guck runter und es sind junge Mädchen, es sind die, die schon das TikTok-Game machen, sie gucken aufs Handy, sie rauchen Kippe und sie labern und ich guck die an und denk so, oh, eure Jugend, ihr seht cool aus, ihr lebt den Style und dann hören die ganze Zeit so ein Lied und dann mache ich das Fenster auf und denk so, ey, voll der Ohrwurm, warum hören die das immer? Das hören also die jungen Kids und da stehe hier oben mit Shazam und versuche das Lied von denen, was die da unten hören, die 18-Jährigen, versuche ich hier rauszufinden, weil ich herausfinden will, was das ist und merke in dem Augenblick, Alter, jetzt bist du echt der alte Boomer, da unten ist die Jugend, da sind die coolen Leute, die in der Pause einkiffen, die sich da irgendwie verabreden, die gerade das Leben beginnen und ich stehe über denen mit meinem Handy und versuche das Lied herauszufinden, was die da unten hören, das war so richtig und das war der Moment, in dem ich gemerkt habe, Alter, das ist alt, jetzt kommen wir auch zu dem Traum, das hat mich irgendwie so beschäftigt, das Lied packe ich auch gleich auf die Liste, ich habe nämlich herausgefunden, dass das ist momentan an, was jedenfalls die Kids in meiner Ecke hören. Domiziana mit Ohne Benzin. Und da gibt's einmal die schnelle Abtempo-Version und die langsame. Aber er nimmt keine E's und ich verstehe den Text nicht. Ich stand hier oben und habe so gemerkt, Alter, jetzt bist du ein alter Nacken, der bei jungen Leuten hier versucht zu hören, was die...
So, der so nah sich an so eine Jugendgruppe so langsam nah ranpirscht.
Ja, genau. Weil er weiß, dass es nicht, du gehörst nicht mehr dazu.
Nee, also so ranpirscht, weil das Shazam soll kurz hören, was sie da
hat
spielen.
Hat nicht geklappt mit Shazam, dann habe ich die Texte gegoogelt. Naja, es hat mich den ganzen Tag beschäftigt, weil mich das irgendwie dann doch deprimiert hat, dass ich so gemerkt habe, Alter, weil wir leben ja nun mal in dieser Blase, wo uns nicht immer bewusst wird, dass wir nun mal älter werden. Das war wieder ein Moment. Also Domiziana mit Ohne Benzin packe ich drauf. Und jetzt kommt der Traum.
Aber ganz kurz nur für die Drehbuchautorin. Geiles Bild. So ein creepy old guy, der sich so an so eine junge Frauengruppe ranpirscht. Aber nicht, weil er sexuell was will, sondern weil das sein Handy mit Shazam näher rangehen muss, damit er versteht, welches Lied das ist.
Und die denken aber, was für ein kranker Ficker, was will der denn von uns? Und so, nee, ich will nur das geile Lied hören, was ihr da gerade hört. Das glauben die auch hundertprozentig. Auf alle Fälle. Wenn auf der anderen Straße einer gestanden hätte, unten die Mädels, war ein Typ dabei. Und natürlich so ein schöner Typ, der, und die haben schon so gekuschelt und ich wusste so, oh, ihr lebt das Leben, wir können nur die Fresse halten und verbittert akzeptieren, dass unsere Zeit da vorbei ist. Naja, dann bin ich irgendwie, hat mich das so getriggert oder so, dass ich nachts eingeschlafen bin und geträumt habe, und das ist kein Witz, dass ich im ICE nach Köln fahre zu deiner neuen Fernsehshow. Mhm. Du hast mich eingeladen und irgendwie war in dem Traum schon, alles war so ruhig und es war so schwarz-weiß und dann komme ich in ein Fernsehstudio rein, in dem du mich begrüßt und du bist komplett abgemagert, bist locker über 70 und ich gucke an mir runter. Ich bin auch uralt und die Sendung, das ist ja auch kein Blödsinn, hieß irgendwie Böhmermanns Bahnhof und es war so der alte Bahnhof von Biolek und du bist hysterisch rumgelaufen und hast alles da in Schach gehalten, alleine auch der Chef gewesen und ich stehe mit dem Koffer in der Hand, guck an mir runter und sehe, dass ich leichenblass bin und sehe, dass ich total, und guck dann in den Spiegel und ich sehe aus wie, wir beide sehen aus wie clever und smart, komplett dünne, blasse Typen und ich sehe, dir haben sie diese Show noch gegeben, weil du nicht loslassen kannst vom Fernsehen und moderierst da so eine Bios-Bahnhofsendung im Jahre 2040 oder 65, keine Ahnung, und wir sind uralt und ich renn rum und an dem Augenblick wird mir klar, wir sind beide uralt geworden und dann bin ich aufgewacht, aber es war auch ein bisschen, das war nicht nur witzig, sondern auch ein bisschen gruselig, dich zu sehen, weil du warst total, Olli, das ist so toll, weißt du, wer heute alles kommt, du hast mich empfangen in kompletter, gar nicht so in zwischenmenschlich, sondern warst einfach und warst total mager. Du sahst ein bisschen aus wie Mr. Burns aus Simpsons. Ja. Und ich stand dann mit dem Koffer und auf einmal merke ich, wir konnten nie loslassen. Mhm. Und dann bin ich aufgewacht. Das war wirklich ein unheimlicher Traum. Und das hängt natürlich psychologisch damit zusammen, dass ich tagsüber den Mädels mit Shazam so nahe gekommen bin. Mit Shazam, wenn ich den Mädels... Hallo, ich komme immer ein bisschen näher mit Shazam.
Der alte Mann soll sein Shazam da mal wegnehmen.
Ich hat seinen Shazam rausgeholt. Naja, und das ist halt so, wenn man hier, das sind so die irren Sachen, Inneneinsichten in die Kranken, ins kranke Gehirn.
Ich hab was für dich, habe ich diese Woche, pass auf, Goethe, ich weiß nicht, wie man es lyrisch nennt, das hat bestimmt irgendeine Form, das wissen die Lyriker unter die 70.000 Hobby- und Profilyriker unter euch besser. Ich lese dir ein Original 7-8-Zeiler von Goethe vor. Ein alter Mann ist stets sein König Lear. Was Hand in Hand mitwirkte, stritt, ist längst vorbeigegangen. Was mit und an dir liebte, litt, hat sich woanders angehangen. Die Jugend ist um ihretwillen hier. Es wäre töricht zu verlangen, komm, ältele du mit mir. Das finde ich total geil. Also
das
wenn man
ist ja schön.
Ne, also das, dass man wenn man alt wird, dann lebt man einen anderen Style und man kann der Jugend doch nicht vorwerfen, dass sie da unter deinem Fenster steht und sich eh einschmeißt.
Überhaupt nicht. Ich bin sogar dankbar, dass die unter meinem Fenster stehen und ich wenigstens kurz mit einem Blick teilhaben kann an deren glückliches Umfang, wo alles noch mit, die reden auch mit so einer krassen Wichtigkeit und man kann sich, weißt du, es ist immer einfach, sich über alles, ich verstehe die Jugend nicht mehr und wahrscheinlich, die ist auch gemacht, damit du sie nicht mehr verstehst. Das ist so von der Natur gemacht, dass gewisse Sachen du da kein nicht mehr rein sollst und deshalb, wenn du das akzeptierst, bist du aber auch dankbar, wenn du so einen Blick haben kannst, dass ich zum Beispiel jetzt auch hier oben sitze und das, was ich gar nicht hören soll, von Domiziana ohne Benzin höre und das abfeiere. Und wenn ich schon mal hier in Geberlaune bin mit Musik, packen wir heute auch natürlich die Depeche Mode mit drauf. auf. Andrew Fletcher ist gestorben mit 60 Jahren.
Ey, aber Wahnsinn. Ich habe mich erschrocken, wie jung der ist. Aber die haben ja auch wahnsinnig jung angefangen. Ne? Die waren ja 19.
Ultra Dave Gahan wird jetzt erst 60. Und ich finde, der sieht zeitlos aus, der Sänger von Depeche Mode. Auch ein unfassbar krasser Typ mit einer unglaublichen Geschichte.
Und da muss man wirklich sagen, so schlecht kann Heroin dann ja wohl nicht sein, wenn man denn mit 60 immer noch so aussieht.
Ein unglaublich langes, drogenverdrogtes Leben gehabt, aber seit vielen Jahren, glaube ich, sehr gesund lebend. Und ich habe Depeche Mode immer gedacht, das ist eine zeitlose Band, die immer ein Comeback haben wird. Aber es ist in den letzten Jahren so, dass die nun mal auch in ihrem Bereich, sage ich mal, immer noch massiv viel Fans haben. Aber dass die nochmal so einen Hit geschrieben haben, nicht in meinen Ohren unbedingt, aber die haben einfach so abgeliefert. Und vor allem die 80er Jahre, diese Platten, Black Celebration und so, da war ich halt Kind, als People Are People wochenlang Nummer 1 war. Ein Song, den ich nicht besonders mochte, aber Blasphemous Rumors, ne? Von der gleichen Platte. Der Blasphemous Rumors, I don't want start any Blasphemous Rumors, but I think that God. Also was für ein unglaublicher Song, den packe ich auf die Liste. Von der Platte von 1984, glaube ich, ist, ich muss gleich mal kurz gucken. Das Krasse ist, die wurde in Berlin im Hansa-Studio aufgenommen. Wo ich auch schon meine Platte.
Wo ich dich schon mal besucht habe. Das heißt,
wo
ich
du mich schon besucht hast, genau. Feelings aus der Asche habe ich da aufgenommen. Zu der Platte saßt du tatsächlich mal einen Nachmittag, weil du gedreht hast. Das war ein schönes Bild, da gibt es kein Foto von. Moses Schneider an den Reglern und du sitzt dahinter am Handy und ich singe gerade ein Lied ein und hängst da eine Stunde rum. Ist auch schon wieder viele Jahre her. Jedenfalls, wenn ich dieses Lied höre, Blasphemous Rumors, dann denke ich an Berlin, an West-Berlin, an die 80er Jahre, an Brian Eno, an David Bowie, auch an natürlich Depeche Mode, die unbedingt in Deutschland aufnehmen wollten, weil die natürlich sehr von Kraftwerk beeinflusst waren. Eine Band, die im elektronischen Bereich alles beeinflusst hat. Und diese Platte mit diesen ganzen Hits von 84, die immer, wo ich immer noch den Namen, ich wollte gerade den Namen sagen, hier alles anzeigen. Warte mal, ich muss mal kurz selber hier gucken. Hä? Ist scheißegal. Diese Platte jedenfalls mit Blasphemous Rumors, den Song, das ist für mich Berlin, das sind für mich die 80s, das sind diese düsteren Jahre. Die haben danach auf jeder Platte Hits gehabt ohne Ende. Never Let Me Down Again auf der Platte danach. Nee, Black Celebration kam davor noch. Construction Time hieß die Platte, glaube ich, oder?
Ich kann dir das nicht sagen.
Some Great Reward. Jetzt haben wir die Platte. Mit Blasphemous Rumors, Master and Servant. Aber wir packen Blasphemous Rumors drauf. Und von der Platte danach auch noch ein Song. Und zwar gesungen von Martin Gore, dem eigentlichen Kopf der Band, der eigentlich fast alle Songs und alle Texte schreibt. A Question of Time. Den habe ich damals auch immer A Question of Lust. A Question of Time ist der schnelle. A Question of Lust, den packe ich auch noch ein. Ja, Depeche Mode, immer eine großartige Band gewesen. Ich könnte jetzt eine verdrogte, abgefahrene Geschichte erzählen, aber es ist ja auch immer noch ein Familienpodcast, der mit Depeche Mode zusammenhängt. Deswegen mache ich das heute mal nicht.
Du hast eine verdrogte, abgefahrene Geschichte über Depeche Mode?
Aber nicht über Depeche Mode, sondern eigentlich über mich. Und es wird dann wieder so.
Nee, okay.
Ich bin auch schon uralt und so lange her. Aber was ich mal erzählen könnte, ist, der eigentliche erste Kopf von Depeche Mode, Martin Gore, war nicht der erste Kopf, sondern das war Vince, der hat danach Erasure gegründet. Der hat die ersten
beiden.
Auch eine super Band gewesen. Und ich war mal Security-Mann, als Andy Bell, der Sänger, Aftershow-Party gefeiert hat, im Schäfers Ruh, ein Laden in Hamburg, nachdem sie im Docks gespielt haben. Und ich war auf dieser Aftershow-Party und es war wirklich, ich musste arbeiten und ich war wie so an der Tür. Aber ich bin ein paar Mal reingegangen. Es war eine exzessive Party, wie ich sie lange, also wie die in Erinnerung bleibt, nur von den Bildern, die ich sehen durfte. Egal.
Das sind doch diese, also Vince Clark heißt der.
Vince Clark ist der Kopf von Depeche Mode gewesen, hat dann sich aber, weil er sich gestritten hat mit Martin Gore, nach zwei Platten ist er raus, hat dann Yazoo mit Alison Morissette gegründet, hat da auch so ein paar Hits und dann Erasure, die auch mit Oh L'Amour oder Sometimes unfassbar viele Hits hatten.
Wo passt in diese Welt Mark Almond rein, der Softcell?
Mark Almond hat ein Lied gemacht, mit Bronski Beat und so. Der war auf alle Fälle in dieser, ich sag jetzt einfach mal, schwulen Synthesizer-Szene, in der ich echt mit sozialisiert wurde. Alles, Alter.
Hatte Jimmy Somerville auch was damit zu tun? Hing der auch mit damit zusammen?
Ja, Jimmy Somerville war der Sänger von Bronski Beat und hat dann später die Communards gegründet. Und Bronski Beat haben zusammen mit Mark Almond dieses Lied nochmal? Love to Love You, Baby, neu aufgenommen. Alles geile Mucke gewesen. Diese 80er Synthesizer-Bands, Depeche Mode, Pet Shop Boys und so, da bin ich komplett mit Erasure, die Circus, was für eine Megaplatte, sozialisiert worden.
Und die Communards, und die Communards, waren das nicht die, wo auch...
Das war Jimmy Somervilles Bild, nachdem er bei Bronze Gebiet ausgestiegen ist. Und da hat er dann den Hit Don't Leave Me This Way gehabt.
Weißt du, was total geil ist? Wenn man über diese Musiker, diese Künstlerin, diese Künstler hauptsächlich redet, also wirklich die Gay Synthesizer-Szene der 80er Jahre, kommt alles so viel durcheinander. Das ist alles, selbst das Gespräch über diese Musiker ist wie so eine riesengroße Party.
Ich finde, dass wir musikalisch da aber schon viel weiter waren. Und das war mir natürlich, damals war ich nicht so, dass ich, oh, guck mal, der ist homosexuell, der Künstler. Das war mir alles egal damals. Aber wenn ich überlege, Frankie Goes to Hollywood, also mit Holly Johnson als Sänger, dann Erasure, Depeche Mode, Pet Shop Boys, habe ich mir alles gekauft. Diese gesamte 80s-Pop-Welt, Synthesizer-Welt, habe ich geliebt ohne Ende. Weil da die besten Melodien waren. Pet Shop Boys, It's a Sin, als das rauskam, bin ich sofort in Laden.
Jetzt habe ich es voll verwechselt. Ich dachte, Fatboy Slim hat bei den Communards mitgemacht, aber hat bei den House Martins
mitgemacht. House Martins, ja.
Ey, lass es lieber aufhören.
Das ist absolutes 80s-Nerd-Gelaber und alle denken, Alter, worüber labert ihr gerade? Wir machen jetzt ein bisschen kurz Pause. Ich habe jetzt auf die Liste gepackt, auf alle Fälle Depeche Mode mit 2 Songs, Domitiana auf die Liste gepackt und dann noch einen Hip-Hop-Song, den ich gerade neulich gehört habe. Danger Mouse hat mit Black Thought von The Roots zusammen, ey.
Ey, jetzt fährt gerade ganz, hier fährt ein Rasenmäher gerade lang.
Egal.
Hier, hörst du das? Hier fährt gerade ein
Nee, ich höre nix.
Hier fährt gerade jemand auf dem Aufsitzrasenmäher an meinem Studio vorbei. Wie kann das denn sein? Wo kommt der denn her? Hörst du das?
Ja, vielleicht ist der vom Nachbarsgarten falsch abgebogen.
Aber hier...
Du hast doch gar keinen Garten.
Erstmal, ich habe gar keinen Garten. Erstens, wo kommt der bitte her? Und warum fährt er jetzt hier lang? Ich muss sagen, ich bin heute nicht in meinem eigentlichen Studio, ich bin heute in einem Ausweichstudio, weil ein Wasserschaden ist.
Ich sehe das am Rücken der Wand.
Ich habe so Teller hinter mir hängen, ne? Siehst du das?
Das sieht richtig beschissen aus. Als wenn du bei einer Oma eingebrochen bist und da jetzt den Podcast machst. Also, ich packe noch einen Song rauf, wollte ich gerade sagen. Black Thought mit Danger Mouse mit No Gold Teeth. Ist ein neuer Song. Black Thought rappt da genau wie vor 20 Jahren. Und ehrlich gesagt, das ist der Hip-Hop der 90er Jahre. Und irgendwie Reimketten bilden und so. Ich bin raus, was Hip-Hop angeht. Ich höre gerne die alten Oldschool-Sachen. Ich höre Karis One gerne. Ich höre EPMD gerne. Das ist für mich Hip-Hop gewesen und dieser Song erinnert mich an die goldene Zeit des Hip-Hops, die 90er Jahre, was natürlich jetzt auch nur in meiner Wahrnehmung irgendwie die goldenen Jahre waren. Ihr findet das jetzt alles geil. Ich finde diesen Song geil. No Gold Teeth. Das sind meine Songs für die Fidi und Umi-Liste.
Ich hab diese Woche, beziehungsweise jetzt erstmal nichts. Das machen wir vielleicht gleich. Wir machen ein kleines Päuschen. Wir sind gleich wieder da. Ich muss mich entschuldigen, falls die Tonqualität schlecht war. Hier ist gerade jemand auf dem Aufsichtsrasenmäher. Eine Aufsichtsperson auf einem Aufsichtsrasenmäher vorbei gefahren und ich weiß nicht, wo derjenige herkommt. Ich gehe erstmal raus und werde ihn erstmal zur Rede stellen, weil hier, der weiß ja wohl nicht, also hier wird ein Podcast aufgenommen. Das muss ja sich wohl rumsprechen hier in der Nachbarschaft.
Nimm die Fake-Polizeimarke mit, die wir bei Ditsche bekommen haben. Dann denkt er, du bist echt verrückt.
Weißt du was? Ich hab das immer noch. Ich auch. Dieses kleine Heftchen.
Liegen auf dem Schreibtisch.
Vor 5 Jahren waren Olli und ich mal bei Ditsche. Wir waren ja zweimal als Lohmann und Rode, als Polizei-Tatort-Duo bei Ditsche. Einmal in einer seiner letzten Sendungen und einer immer so Staffelfinale. Und ich habe von vor 5 Jahren immer noch dieses kleine Mäppchen und ich habe das letztes Mal so im Privatbereich rumgezeigt und habe dann eine Stunde lang meinem Privatbereich, meinem kleineren, jüngeren Privatbereich glauben machen, dass ich heimlich ein Polizist bin. So lange, bis ich das fast selber geglaubt habe.
Und wenn der Schwindel mal auffliegt, dann machen die aber einen riesen Aufschlag vielleicht im Internet.
Ja, wer weiß. So, wir sind gleich wieder
da. Aber bis dahin, genau, entspannen wir uns alle. Wir sind gleich wieder da an diesem goldenen...
Jetzt macht der Typ auf seinem Rasenmäher, macht eine Insta-Story.
Stunts.
Nein, der macht eine Insta-Story, macht er auf seinem Rasenmäher. Er spricht gerade offensichtlich auf einem Rasenmäher in ein Instagram-Telefon rein. Alter, du mähst fucking Rasen. Das ist nichts, was man in eine Story packen muss.
Keine Ahnung.
Wir reden gleich bei Fest und Flausch auf jeden Fall darüber, wie wir das hinbekommen, diesen Podcast zu Deutschlands erfolgreichstem Couple-Podcast zu machen. Das ist nämlich ein neues Genre und ich habe das Gefühl, dass wir da auch in diese Marktlücke mit reinsteigen könnten. Wir als Paar machen einen Beziehungspodcast, wo wir uns aber auch über die Themen der Welt unterhalten. Weißt du? Aber alles durch die Brille unserer Beziehung.
Die Themen der Welt, Gärten der Welt.
Also alles durch unsere Augen als Paar, als Ehepaar. Als Paar, als Pärchen. Als emotionales Pärchen. Mehr dazu gleich, wir sind gleich wieder da. Bleibt dran, wer nicht dran bleibt, hat selber Schuld.
Bis gleich.
Willst du denn nochmal heute mit Hauptbier trinken?
Ja, ich glaube, da wird es bei mir auch hinauf. Mann! Ich glaube, darauf wird es bei mir auch drauf hinauflaufen.
Ja, genau. Es ist ein gemütlicher Sonntag. Gibt schwierige Themen zu besprechen, Jan. Wir sind immer noch da, um die Leute ein bisschen abzulenken, glaube ich. Oder willst du heute auch ein bisschen schwierige Themen besprechen?
Ja,
wollen wir über die Schießerei in den USA reden, die einen immer so runterzieht und man den Glauben an alles verliert und irgendwie denkt, warum kriegt man das nicht hin, ohne Waffen auf diesem Planeten zu leben? Wirklich eine fürchterliche Nachricht, die vor ein paar Tagen gekommen ist.
Ja, es hat mich auch, macht mich wirklich fertig. Und so als Mitte-20-jähriger Zyniker ist man da immer noch so weiter entfernt von. Aber wenn man dann selber Familie und Kinder hat und so, es ist wirklich ein absolutes Drama und was für eine Horrorvorstellung. Oder hast du diese Statistik gesehen? 288 School-Shootings in einem Jahr in Amerika. 288. Ja. Das nächste Land, das ist dann, glaube ich, Mexiko mit 8, auch schon viel zu viel. Also das ist offensichtlich ein nicht nur ein Waffenproblem, sondern ein grundsätzliches gesellschaftliches Problem in Amerika.
Absolut, das ist ja auch da selbstverständlich, dass da jeder als Kind, also was ist jeder, ich rede jetzt mal so, irgendwie eine Waffe mal in die Hand kriegt und schießt, sei es mit dem Vater oder ein Kumpel hat eine Waffe. Es ist so einfach, an Waffen zu kommen. Und es ist einfach auch so schlimm, zu sehen, was da passiert. Ich erinnere mich noch an die schreckliche Tat 2009 in Winneton. Da habe ich nämlich gerade ein Video aufgenommen. Man sieht an diesen ganzen Sachen, die passiert sind, auch in Deutschland oder generell, in welchem Zeitalter wir gerade standen. Das klingt jetzt ein bisschen makaber. Ich erinnere mich aber daran, dass ich damals auch, das war 2009, zu Hause mir erstmal die Videos angeguckt habe von dem, der da irgendwie von der Polizei dann auf dem Parkplatz von so einem Autohaus erschossen wurde. Nicht, weil ich jetzt unbedingt so spektakulär bin, sondern weil das auf einmal so ein Ding war. Und daran erinnere ich mich immer bei so gewissen Sachen, wie war das Zeitalter da gerade oder wie wurde das verarbeitet? Und da sind mir diese Bilder irgendwie im Kopf geblieben. Heute reicht das inzwischen einfach nur, diese Nachricht zu lesen. Und das triggert mich so, dass das in meinem Kopf mehrere Tage drin ist.
Ja, ich finde das total schrecklich. Aber jetzt mit Blick mal auf den Tätertypus. Also wenn man das verhindern möchte, natürlich ist das eine, dass man sich um Einschränkungen im Waffenrecht kümmert, ne, dass Leute nicht so einfach an Waffen kommen. Aber was ich finde, immer komplett vernachlässigt wird und einfach, weil es technisch oder weil es analytisch die Strafverfolgungsbehörden nicht drauf haben, diese Soziopathen, die sich in ihre Computerwelt zurückziehen und da von einem 4chan-Thread zum nächsten sich hangeln und einfach selbst radikalisieren und ihren Menschenhass und ihre Soziopathologie, ihr Soziopathen sein, dann weiter kultivieren, sich radikalisieren, immer mehr Menschenhass entwickeln und dann irgendwann zur Tat schreiten. Das ist ja was auch in Anführungsstrichen im Kleineren, im genauso schrecklichen, aber im Kleineren genauso in Deutschland passiert. Der Typ, der in Idar-Oberstein da an der Tankstelle irgendwie den armen Mitarbeiter erschossen hat, weil er die Maske tragen musste. Auch alles Leute, die sich im Internet radikalisieren. Und ich finde, ehrlich gesagt, dass sich da die Bullen nicht kümmern, dass da niemand weiß, wie das funktioniert, beziehungsweise dass niemand auf dem Schirm hat. Das sind alles immer Männer, die sich radikalisieren, ob es Rechtsextreme sind, ob es irgendwie islamistische Terroristen sind, ob es Leute sind, die einfach die Maskengegner sind. Das sind Typen, die sich im Internet selbst radikalisieren und dann irgendwann denken, diese Online-Welt, was ich da gedanklich durchspiele, schreiben noch so ein wirres PDF, Exposé da, hinterlegen das überall und dann schreiten sie zur Tat. Und ich finde, ehrlich gesagt, dass die Bullen sich darum nicht kümmern, dass die Bullen nicht im Netz hängen.
Es ist aber auch so schwer, weil es ist nun mal auch so, dass es ganz oft in sozialen, sag ich mal, Bereichen stattfindet, wo die Leute halt auch sehr anonym leben und so. Und ich selber wüsste nicht, wie man das machen kann. Sag ich mal, es geht ja auch um Datenschutz dann wiederum, ist ja ein großes Thema und so. Aber Menschen irgendwie, es muss vor allem an Schulen, finde ich, viel mehr soziale Möglichkeiten geben oder so einen Ansprechpartner, wenn du siehst, bei dem ist irgendwie, der zieht sich immer mehr zurück, der ist nicht in der Gemeinschaft drin und so, dass man aufpassen muss, vor allem bei Kindern, dass die besser beobachtet werden und dass man mit denen auch redet und dass man früh erkennt, wenn jemand ausgeschlossen ist, wenn er sich nicht in die Gemeinschaft einfinden kann oder auch wirklich psychische Probleme hat. Und ich glaube, das ist auch so eine Sache, die ganz wichtig ist.
Ja, natürlich. Sozialarbeit sowieso. Ein Satz, der öfter in der Sendung fällt, Sozialarbeit. Und auch gute Polizeiarbeit ist in allererster Linie Sozialarbeit. Aber die technische Kompetenz fehlt einfach bei Leuten, die schnallen nicht, wie sich diese Kids zurückziehen. Und das sind ja oft auch Leute, die teilweise aus echt vernünftigen sozialen Umfeldern kommen. Irgendwelche, keine Ahnung, Arztkinder, die sich in ihrem Kinderzimmer einschließen und Tag und Nacht abhängen da, wo die Eltern nicht wissen, was die Kinder da machen. Auch das ist ja in erster Linie natürlich nicht nur ein digitales Computerproblem, dass man das von digitaler Seite überwachen muss, sondern müssen einfach die Eltern mal fragen, was geht eigentlich da hinter der Tür meines Sohnes vor? Was macht der da eigentlich die ganze Zeit? Ne? Auch das natürlich, klar, natürlich. Aber wir haben in der, komm, ich mache das eigentlich fast nie, aber wir haben in der letzten Sendung, das weißt du jetzt noch nicht, weil wir aufzeichnen, bevor die Sendung gelaufen ist, aber wir haben seit 2 Jahren ein Experiment gemacht. Das eigentlich ist ja schon schon 4 Jahre alt, aber jetzt seit 2 Jahren haben wir das durchgezogen. Wir wollten rausfinden mit dem Team, wie gut die Polizei im Internet ist. Weil das Internet ist ja global, ist ja auf der ganzen Welt, aber Strafverfolgung in Deutschland ist Ländersache. Das heißt, wenn du im Internet irgendwas siehst, was dir gefährlich erscheint, dann läufst du halt zu deiner Polizeidienststelle in deinem Bundesland und dann musst du halt Glück haben, dass du da jemanden bei der Polizeiwache erwischt, der weiß, wie Facebook funktioniert oder der weiß, wie Computer angehen oder eine Behörde haben, die überhaupt zulässt, dass Polizeibeamte auf ihrem Computer die Internetwelt da draußen sich mal angucken können, was ja in vielen Behörden überhaupt nicht so ist. Und wir haben in allen 16 Bundesländern vor 2 Jahren angefangen, so mit Wissenschaftlern das zu planen und so. Und haben wir vor fast einem Jahr oder ja genau einem Jahr Straftaten angezeigt. 7 Stück echte Straftaten und zwar in allen 16 Bundesländern, die gleichen. Und haben dann ein Jahr lang geguckt, was passiert. Und ey, Alter, ganz ehrlich, es gab immer zwischendrin, kam immer einer rein mit einem Zwischenstand. Hier das und das, da und da, wieder eine Staatsanwaltschaft, nicht geantwortet. Es ist wirklich absolut schockierend.
Man mag das immer gar nicht glauben, dass die so veraltet sind, was vor allem so online so Kriminalistik angeht und so eine Sachen, dass man immer denkt, nee, im Hintergrund sitzen da echte Spezialisten, die genau wissen, jeden Schritt. Aber wenn dann immer wieder auffällt, das ist noch überhaupt nicht der, also wie einfach es auch so Online-Kriminelle dann doch noch haben, weil es einfach wirklich, man hängt da Jahrzehnte zurück, glaube ich. Ne? Und andererseits ist es natürlich auch so wieder der kleine grüne Haken, der blaue Haken 2005, den wir alle irgendwie mit Facebook, es ist natürlich auch die Frage, wie weit willst du Leuten Einblick in dein Leben lassen, wie weit darf man da forschen, beziehungsweise darfst du irgendwie in das Privatleben von jemandem rein, auch schwieriges Thema, ich weiß es auch nicht
genau. Du musst dafür auch Gesetze um. Nein, musst du nicht. Also ich bin zum Beispiel ein totaler Gegner von so Klarnamenpflicht im Internet. Was soll der Scheiß? Es reicht das schon mal,
Warum bist du dagegen gegen Klarnamen?
Weil du auch im echten Leben nicht verpflichtet bist, öffentlich mit deinem echten Namen aufzutreten. Du kannst ja auch keine Ahnung, Oliver Power nennen oder.
Ja, aber jeder weiß ja, dass ich Olli Schulz bin. Wir haben dann, also für uns bringt das jetzt gar nichts mehr mit anderen Namen.
Nee, I know, aber du kannst natürlich als Pseudonym, mit Künstlernamen in der Öffentlichkeit auftreten. Wenn du jemand bist, der eine extravagante politische Position vertritt oder wenn du irgendwie was schreiben möchtest als Schriftsteller oder als Schriftstellerin, was nicht jeder dir als Person zuordnen kann, dann suchst du dir ein geschlossenes Pseudonym aus. Also das sind alles so Sachen, das gibt's ja seit Jahrhunderten, schreiben Leute unter falschem Namen Bücher und so. Das soll auch alles weiter erlaubt. Ich finde, das ist nicht das Problem. Ich finde alleine, dass mal Kompetenz aufgebaut wird in Sachen OSINT, also Open Source Intelligence, also dass man einfach mal, man geht mal rein und guckt sich einfach an, was offen verfügbar ist, damit kommst du in 85% aller Fälle schon zum Ziel, nämlich zur Identifikation von Tätern, weil natürlich jeder, auch wenn du der allerkrasseste Hacker bist, man hinterlässt seit Mitte der 90er Jahre Spuren im Internet. Und das ist alles miteinander verbunden, das lässt sich alles zuordnen und es ist mal mehr und mal weniger einfach, das herauszufinden. Aber in den meisten Fällen ist es relativ einfach, Leute, die irgendwas anonym ins Netz schreiben, auch zuzuordnen. Das ist ziemlich einfach. Und allein die Kompetenz aufzubauen bei den Bullen, dass sie das mal einfach mal checken, dass das geht. Du musst nicht irgendwie die IP-Adressen 7 Jahre lang abspeichern, um rauszufinden, wer ein Hakenkreuz irgendwo gepostet hat oder wer im 4chan-Channel irgendwie zu einem Massaker aufruft.
Das ist dann immer so ernüchternd, wenn du sowas, dann denke ich immer, die sitzen dann noch mit dem C64er.
Ja, und es ist ja so, viele können nicht mal auf der Polizeiwache auf das Internet da draußen zugreifen, weil irgendein IT-Typ in der Behörde irgendwie in der Stadt sitzt und sagt, ja, aber da draußen sind Viren, alles voller Viren, ihr habt hier Internet, ihr dürft nicht zu Facebook rein. Aber auch, weil die Bullen wahrscheinlich, wenn die Facebook freigeschaltet haben, da hängen die ganze Zeit da rum und oder sind bei eBay Kleinanzeigen und verkaufen Waffen oder so, die sie hier von der Munition bei eBay Kleinanzeigen verkauft. Wieso war eBay Kleinanzeigen war freigeschaltet? Na und? Also privat sind sie auf jeden Fall in den Handys immer oft bei WhatsApp und so, was man so hört. Also Firmen sind viele Bullen schon im Internet, die können das nur nicht so transferieren auf ihre dienstlichen Tätigkeiten. Das ist schade eigentlich. Also wer die Sendung nicht gesehen hat, tatütata.fail ist die Internetadresse. Da haben wir unser Experiment, was wirklich 2 Jahre gedauert hat, haben wir da zusammengefasst. Und man sieht, welche Polizei in welchem Bundesland gut ist. Zum Beispiel war das so, in Schleswig-Holstein, in Nordrhein-Westfalen und im Saarland haben die den Täter nicht gefunden, haben die Ermittlungen eingestellt. Und in Baden-Württemberg, als wir die Post bekommen haben von der Staatsanwaltschaft im Saarland, haben die in Baden-Württemberg den Täter bereits verurteilt. Also es ist auch, weißt du, es gibt so...
Die sind auch miteinander sehr schlecht vernetzt.
Überhaupt gar nicht miteinander vernetzt. Es gibt auch keine Staatsanwaltschaft, die Internetstraftaten koordiniert. Weil das Internet ist halt, du kannst in Berlin sitzen und einen Typen, den du in Baden-Württemberg scheiße findest, in Berlin mobben und dann geht der Typ halt in Baden-Württemberg zur Polizei und sagt, Hilfe, Hilfe, aber die finden dich nie,
aber weil
du in Berlin
sitzt. Aber ganz ehrlich, dann können die sich an... Ich habe einen guten Kumpel, der hat im Bundestag schon die Rechner frisch gemacht. Ist kein Witz, das ist ein Kollege von mir, von dem ich schon sehr lange kenne. Ich darf seinen Namen nicht nennen. Und er so, er muss wieder im Bundestag. ich muss mir die Rechner frisch machen.
Was heißt denn die Rechner frisch machen?
Also er sorgt dafür, dass da das Intranet und alles funktioniert. Der ist wirklich richtig dran an der, und er ist ein Kumpel von mir. Ich möchte jetzt seinen Namen nicht sagen. Das ist keine gelungene Geschichte.
Ist das der, von dem du mir letztens diesen Datensatz geschickt hast mit diesen ganzen internen E-Mails? Genau.
Aber wirklich ein Kumpel von mir macht für den Bundestag die E-Mails, und ich kenne den schon seit ich in Berlin lebe. Wir haben uns damals kennengelernt, und ich glaube, wenn die Polizei so einen braucht, ich könnte Kontakt herstellen. Das will ich nur mal ganz kurz dazu sagen.
Aber welche Polizei? Das Ding ist, das BKA darf es nicht, weil es gibt, okay. Das BKA ist keine Polizeibehörde, die von sich aus ermittelt.
Die GSG 9, also dann vielleicht für die harten Jungs.
Die GSG 9 ist die Bundespolizei, Bundespolizei, und die dürfen nicht von sich aus auf Streife gehen oder ermitteln. Das dürfen nur die Polizeien der Länder. Das BKA wird immer nur dazugezogen, wenn es einen besonders kniffligen Fall gibt oder sowas, dann kommt das BKA dazu. Aber von sich aus machen die das nicht. Also zum Beispiel das BKA, wenn jetzt beispielsweise ein Kinderpornoring aufgedeckt wird oder sowas, dann ist das die Staatsanwaltschaft in Frankfurt, die ZIT, die Internetstaatsanwaltschaft, die dann gemeinsam mit dem BKA in Wiesbaden wahrscheinlich die Sachen dann auseinanderfummelt. Aber das muss immer eine
Die wollen halt nicht connected bleiben, die wollen halt alle Indie bleiben. Das sind Indie-Rocker. Die wollen alle auf ihrem kleinen Label bleiben.
Das ist ja auch gut so. Das ist ja alles, kommt aus der Erfahrung der Nazi-Zeit, wo die Gestapo, die hat sich nicht um irgendwelchen Gaugrenzen gekümmert, sondern die hat einfach überall alles immer ermittelt. Da gab es gar keine Grenzen. Das ist, macht auch alles Sinn. Trotzdem so eine Koordinationsstelle für die Staatsanwaltschaften, nur mal so eine Excel-Tabelle, wo die reinschreiben, gegen wen die gerade ermitteln, dann würde eventuell auffallen, dass es gar nicht so viele Täter sind, weil einfach einige wenige Leute sehr viele Straftaten im Internet begehen, die aber überall im ganzen Bundesgebiet verteilt sind, aber niemand weiß, dass die zusammenhängen. Das weiß einfach keiner, weil keine Staatsanwaltschaft sich darum kümmert. Naja, ist auf jeden Fall ein langer Prozess, Veränderung und sowas.
Ist ein langer Prozess.
Aber das war voll so ein Langzeitprojekt, und das ist echt ganz schön, also das hat echt, war echt erschreckend und ernüchternd, und da haben wir so auch so geile Anekdoten von der
Manchmal
Polizei.
Manchmal gar nicht so gut, sowas zu erfahren, weil man sich dann so unbeschützt fühlt.
Ja, aber wenn du das nicht erfährst, dann bleibt es halt auch, also wenn die Öffentlichkeit das nicht weiß, dann ändert die Öffentlichkeit da ja nichts dran. Also die Öffentlichkeit muss ja die Polizei bezahlen, und da muss ja der Druck entstehen. So, also wie willst du es sonst machen? Wen willst du denn überreden, da Polizisten am Computer fit zu machen, privat? Das muss die Öffentlichkeit machen, das müssen alle.
Also ich habe einen Kollegen, der macht das für den Bundestag, der würde es auch für euch machen da draußen, für ein kleines Geld. Aber kommen wir mal zu etwas leichter, ich hatte noch ein paar leichtere Themen gerade gehabt. Genau, was die Öffentlichkeit vielleicht auch nicht weiß, vielen lieben Dank, ich habe ja erzählt, ich hätte so gerne noch mal den Terminator-Flipper oder den Adams-Family-Flipper, du kennst die alle.
Ja, ich kenn sie.
Dann haben mir Leute alle Links geschickt, hier in Berlin, in Teltow gibt es die Flipperhalle Berlin. Und da bin ich hingefahren, und es ist wirklich so, ich war mit Anhang da, leider am Wochenende, und du kommst fährst nach Teltow, und ich parke in so einem Industriegebiet, dann ist da so ein Pfeil Flipperhalle, und dann gehe ich hin, und da sitzen da drei sympathisch ältere Herren, rauchen Kette und sagen, ja moin. Und ich sage, ja moin, ich wollte hier mal flippern. Und dann zeigen sie auf so eine kleine Halle, so eine Hinterhofhalle, und diese Halle war komplett bis zum letzten Flipper. Da stehen so 40, 50 Flipper drin, und daneben steht, also jeder Flipper war bedient mit einem Typen, so meistens so Typen, speckiges Gesicht, Man-Bun, also so ein bisschen wie ich auch, und ein Freddy Krüger-Shirt. Aber auch Mädchen und so, also aber so richtig nerdig, und wir standen da, und die Luft stand leider da drin, und ich fand das da richtig toll drin, weil das hatte sowas von illegalen Hinterhof. Leider habe ich dann irgendwie gemerkt, das ist mir doch alles zu voll, alle ohne Maske drin gewesen. Ich will auch gar nicht positiv jetzt diesen Laden bewerten. Sehr, sehr schön gewesen. Es sieht aus, als wenn es halblegal nur alles ist, aber ich werde auf alle Fälle nochmal wiederkommen, und ich glaube, das ist auf alle Fälle ein Laden, wie es ihn auch nur einmal in Berlin gibt. Die Flipperhalle, ganz liebe Grüße, die haben mich dann wieder weggeschickt, kann man nichts machen. Ich komme nochmal wieder, aber der Laden ist für alle, die in Berlin sind und auch mal wieder flippern wollen, auf alle Fälle kann ich jetzt schon sagen, eine Reise wert, weil man kommt sich vor, als wenn man so in der Zeit der Prohibition sich eine kleine Flasche Wodka kaufen will, irgendwo auf dem Hinterhof, und das Ganze macht das so sympathisch. Dann noch eine andere Frage an die Community, an die Film-Community. Ich bin ja großer Rocky-Fan. Rocky 1 bis 4, die geilsten Filme. Sylvester Stallone hat diesen Rocky 4, wo er gegen Ivan Drago kämpft, zur Zeit des Kalten Krieges, nochmal neu geschnitten. Der wird seit 2 Jahren angekündigt. Anscheinend ist er irgendwie draußen. Ich kann ihn weder im Internet finden, noch irgendeinen Streaming-Anbieter, aber ich möchte diesen Film so gerne sehen. Wenn mir irgendeiner helfen kann und sagen kann, wie ich den sehen kann, ich bin auch bereit, PayPal-mäßig 5 € zu zahlen, dann würde ich mich wahnsinnig freuen darüber, weil der soll geil sein. Der wurde nochmal komplett neu geschnitten, und jeder weiß, das war wirklich dieser böse Ost-Westen gegen den Osten, dieser Kampf damals auch.
Völlig unrealistisch, heute unvorstellbar, sowas gibt's ja gar nicht
heute
mehr.
Heute unvorstellbar, das alles. Auf alle Fälle, wenn jemand weiß, wo ich Rocky 4 Director's Cut sehen kann, da wäre ich euch äußerst verbunden, wenn ihr mir da helfen könnt.
Habe ich schon mal die Geschichte vom Director's Cut erzählt, was das eigentlich ist?
Ja, das ist die Version des Regisseurs, der die zum Glück nie veröffentlicht wurde, weil er seinen eigenen Mindfuck durchziehen wollte.
Ja, genau, weil Film, also das, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, aber ich erzähle es einfach nochmal, was soll's, Redundanz als didaktisches Mittel. Dass Filme ja im Grunde genommen, also derjenige, der es in der Hand hat, ist immer der Produzent, der alle Interessen versucht zu bündeln. Der Regisseur ist derjenige, der sich für den Künstler hält und den eigentlichen Mann, der alles macht. Aber im Grunde genommen ist der Mächtige in der Film- und Serienproduktion ist immer der Produzent, weil der natürlich am Ende entscheidet, wer gecastet wird. Der muss die Schauspielerinnen und Schauspieler bezahlen. Der muss auch den Regisseur bezahlen. Entsprechend follow the money. Derjenige, bei dem das Geld zusammenläuft, ist immer der Produzent und der ist derjenige, der die Entscheidungen trifft. Und der muss dann eben manchmal auch, was heißt manchmal, sehr oft gute Entscheidungen, bessere Entscheidungen gegen den Regisseur durchsetzen, der sich für einen großen Künstler hält und der sagt, nee, wir müssen jetzt 40 Minuten lang auf dem Gesicht der Schauspielerin draufbleiben, weil ansonsten verstehen die Leute den Film nicht. Und der Produzent sagt, nee, müssen wir nicht, weil man versteht den Film auch, wenn du da nur 30 Sekunden drauf bist. Oder vielleicht auch nur, oder gar nicht. Und deswegen ist der, was in die Kinos kommt, immer der Producer's Cut. Das ist quasi das, was der Produzent möchte. Das ist es. Und dann gibt es aber manchmal bei Filmen einen Riesenstreit, wenn der Director vielleicht auch manchmal recht hat, aber in den seltensten Fällen recht hat. Oft hat er einfach nur ein großes Ego oder will nochmal abcashen oder sowas. Und hat
oder der Film wird dann 4 Stunden lang, wie bei Sack, wie heißt er nochmal, Sack, Snyder.
Ja, also das,
der dann immer nochmal einen 4-Stunden-Directors-Cut von so einem 2,5-Stunden-Film.
Weil der Regisseur dabei war und die Situation, wo dann irgendwie Jack Nicholson dann diese Szene so gespielt hat, das war am Set super intensiv. In den meisten Fällen vermittelt sich das aber dem Zuschauer nicht, der einfach nur gern eine vernünftig erzählte Geschichte haben möchte, die nicht langweilt und nicht nervt. Und das nur für die Hardcore-Fans der Directors Cut. Aber als mir das aufgegangen ist, dass der Produzent, oh, was ist das?
Das ist eine Nummer, die sich bei mir meldet. Aber wenn ich jetzt rangehe, bist du, glaube ich, weg. Ich drück die mal weg gerade. Ich ruf mich immer. Was ist denn das für eine Nummer?
Das sieht aus wie so eine komische Nummer, irgendwie so aus Baden-Württemberg. Das ist irgendwie so ein Callcenter, was in Wirklichkeit in der Türkei sitzt, was du irgendwie Haartransplantation verkaufen möchte oder so.
Ganz merkwürdige Nummer gewesen gerade. Ja. Habe ich schnell das weggedrückt.
Naja, gut.
Ja, wo waren wir stehen geblieben?
Achso, Producer's Cut auf jeden Fall. Nur mal in der Podcast-Welt.
Aber meistens ist der Director's Cut auch ganz oft gar nicht mal geiler. Oder es sind dann so 3 Szenen, die noch reingeschnitten wurden. Also es gibt dann so Filme, wo man wirklich denkt, da ist der Director's Cut geiler, aber oft ist der Film auch schon, außer du bist halt so ein Martin Scorsese, der macht den Film dann doch schon noch so, wie er will.
Ja, Martin Scorsese zum Beispiel, der kann auch nicht aufhören, der macht, die Sachen sind immer tendenziell ein bisschen zu lang, dass man sich zwar freut, es zu gucken, aber man denkt, eine halbe Stunde weniger hätte dem Projekt auch nicht geschadet.
Kommt drauf an, Goodfellas, gerade gestorben, Ray Liotta, für mich perfekter Mafia-Film, für mich, von all diesen ganzen Filmen, also ich liebe natürlich auch Der Pate, ich liebe Scarface, Carlitos Way, all diese Filme, aber wenn es einen gibt, den ich am meisten gesehen habe, den ich immer wieder sehe, dann Goodfellas, weil der von der ganzen diese Storyline, wie der erzählt ist, da auch alle auf dem Höhepunkt ihres schauspielerischen Könnens, Robert De Niro, Joe Pesci, es ist ein Wahnsinnsfilm und den, Ray Liotta mit 67 gerade gestorben ist.
Übrigens, übertragen auf die Podcast-Welt die Fest- und Flauschig-Ausgaben, die ihr immer hört, am Sonntag und am Mittwoch, das sind natürlich alles auch Producers-Cuts und da ist Susanne Wündisch verantwortlich. Wir liefern manchmal einfach 4 Stunden Rohmaterial ab, wo man dann sagen muss, gut, dass da nochmal jemand drüber hört. Dann kommt am Ende nochmal die Endabnahme durch Spotify. Das geht alles bei Daniel Eck persönlich über den Tisch. Der macht im Grunde nur 2 Sachen. Handgranaten organisieren und Rüstungsinvestitionen tätigen und Fest- und Flauschig abhören, lässt sich das alles übersetzen, immer, jede Woche, immer noch, weil wir sind ja ein Evaluations-Podcast. Habe ich letztens erst erfahren von der Podcast-Chefin, dass das komplette Spotify-weltweite Podcast-Business komplett auf Fest und Flauschig basiert. Wusstest du Wirklich? Das? Nee. Wusstest du das?
Aber jetzt, wo ich es weiß, habe ich eine viel breitere Brust noch.
Nee, das ist wohl wirklich so, dass wir am Anfang, da gab es ja noch gar keine Podcasts bei Spotify und da haben die gesagt, okay, in welchem Markt kann man mal was ausprobieren, ohne dass wir hier in Amerika irgendwie Schaden nehmen? Okay, German, it's a language nobody speaks, let's test it in German, ist ein großer Musikmarkt, ich glaube der zweitgrößte der Welt ist der deutsche Musikmarkt und dann haben sie das hier getestet und dann haben wir quasi, wir waren dann diejenigen, die letztlich Joe Rogan den Teppich ausgerollt haben, diese ganzen erfolgreichen Dinge, alles nur...
Und wir werden Joe Rogan den Teppich auch wieder einrollen.
Genau, das wollen wir damit sagen. Ja, okay. Ich wollte noch sagen, ach nee, hab ich schon erzählt.
Ich wollte eine Sache, ich fahre gleich nach Hamburg.
Warum das denn schon wieder? Heute
auf. Ich muss noch, ach, ich habe hier geschäftliche Sachen zu regeln. Das ist aber alles nichts, was
du,
dich
jetzt... Aber nur mal kurz eine Terminkoordination. Die Boomer-Cringe-Ausgabe für nächsten Mittwoch, die müssen wir auch irgendwie, weil wir haben einen Incentive. Wir fahren mit der Firma, machen wir einen Incentive. Und zwar fahren wir alle gemeinsam ins Artemis. nach Berlin. Wir haben zwei Reisebusse gebucht, Männer und Frauen. Wir sind eine ziemlich...
Männer und Frauen.
Gleichzeitig, oder Frauen und Männer. Wir sind eine Pari-Pari-Firma. Es sind genauso viele Männer bei uns beschäftigt wie Frauen. Und wir fahren gemeinsam auf einen Unisex-Incentive ins Artemis. Und da wollte ich dich mal fragen, weil wir da jetzt zwei Tage sind.
Ich als Spezialist des Artemis, als Stammkunde.
Zum einen, wie wir das aufnehmen. Also wir fahren los, also morgen früh fahren wir los. Bereits um 5 Uhr morgens fahren die Busse ab Köln-Zopp. Also zentraler Omnibusbahnhof. Da fahren wir mit zwei Reisebussen nach Berlin, sind dann ungefähr so, mit Reisebus dauert es ja mal ein bisschen länger und wenn die A2 dann zu ist, schätze ich mal so 15, 16 Uhr sind wir am Artemis. Und dann wollen wir erstmal schön essen gehen. Wo kann man da essen gehen in der Nähe vom Artemis?
Gibt's einen American Diner.
Direkt
am Funkturm. Funkturm ist ein American Diner. Oh. Da kriegst du also Pommes, Burger, Surf and Turf.
Wie sieht's aus mit vegan? Weil wir sind leider auch nicht nur Pari-Pari Frauen und Männer, sondern auch Pari-Pari Vegetarier, Fleischesser. Leider auch.
Gibt's da so ein Gemüsebratling zwischen den Brötchen?
Und dann haben wir am Dienstag den ganzen Tag das Artemis für uns gebucht. Und da wollte ich jetzt mal fragen, was man da dann macht. Also natürlich ohne Prostituierte. Wir wollten nur die Räumlichkeiten.
Die Räumlichkeiten sind natürlich geil. Unten ist ein großes Swimmingpool. Dann gibt es eine Leinwand, da wird immer Fußball und sowas gezeigt. Mhm. Oben ist der Tanzbereich und ganz oben sind die Zimmer. Also soweit weiß ich, ich war ja tatsächlich mal drin im Artemis. Also
warum denn, dienstlich oder privat?
Für Radio 1 damals tatsächlich.
Für Radio 1?
Und ich war für Radio 1 und hatte eine Sendung, und das war bevor wir unsere Sendung hatten, hattest du ja mit Klaas eine Sendung, ich hatte eine Sendung, Olli Schulz on Tour, und das war noch auch bevor Joko dazu kam. Ich hatte ja auch mal kurz mit Joko eine Sendung, da bin ich mit einem Redakteur nachts durch Berlin und wir haben Leute besucht, die nachts arbeiten müssen und haben uns dann auch ins Artemis begeben und haben dort ohne Kamera, nur mit, habe ich auch schon öfter hier erzählt, mit Leuten, die da arbeiten, aber auch mit Kunden geredet über das Artemis, und da habe ich mir das alles angeguckt. Der Geschäftsführer kam raus und hat uns alles gezeigt, hat auch gesagt, es gibt nichts zu verbergen, und wir sind dann da reingegangen und waren, das kann man ruhig so sagen, zwei verklemmte Medientypen, ich immer großes Maul, aber wenn du dann da drin stehst zwischen all dem Gebumse und all diesem, was auf Sex orientiert ist, und du weißt, hier werden die niedersten Instinkte des Mannes, dann ist es einerseits geil zu sehen, ach krass, das ist ja wirklich hier so ein Paradies für Männer, dann Fußball gucken, grillen und dann auch noch Sex und so weiter. Andererseits denkst du dann auch wirklich um eine kürzeste Zeit, was bist du bloß für Mensch? Das sind alle Sachen, die dich interessieren oder was? Und deswegen, also so, du wirst so rudimentär runtergeschraubt auf deine Triebe und irgendwann denkst du auch, ich bin so nützlich, ich bin auch nur geboren worden, um mich weiterzuentwickeln, und dann ist es auch echt vorbei. Also so... Es ist auch ein bisschen ernüchternd für einen selber festzustellen. Das war jetzt, ohne jetzt so moralisch klingen zu wollen. Ich bin kein Puffgänger. Wenn, dann würde ich einen Puff zu Hause aufmachen.
Olli Schulz, Doppelpunkt. Ich bin kein Puffgänger. Der große Humanist. Olli Schulz.
Der große Humanist. Ich finde Sexarbeiten so alles völlig geil. Nur diese Überwindung, im Puff zu gehen, das ist.
Ja,
aber auf alle Fälle wird das, wenn du mit der gesammelten Mannschaft da jetzt hinkommst am Dienstag,
das ist nämlich, weil wir sind im Mediengeschäft und wir haben so ein kleines Problem. Anders als andere Firmen haben wir noch kein sexualisiertes Arbeitsumfeld. Also es ist sehr arbeitsorientiert. Die Leute sind hauptsächlich damit beschäftigt zu arbeiten. Und auch wenn man mal irgendwie so einen Preis gewinnt und sowas, dann freuen sich zwar alle, aber alle wissen halt, wenn die Preisverleihung vorbei ist, muss halt auch einfach wieder weitergearbeitet werden. Nützt ja nichts. Und das ist so ein bisschen so,
Teambildende
Maßnahmen und vor allen Dingen Berlin, weil ich habe das Gefühl, in Berlin, Ironie zu Ende. Ich muss eine kurze Berlin-These. Du wohnst ja in Berlin hauptsächlich, ich bin nur manchmal in Berlin. Und dein Leben, du würdest schon sagen, dein Lebensmittelpunkt ist Berlin.
Ja, aber auch nicht, also kommt drauf an, wenn man jetzt an Berlin, Prenzlauer Berg denkt oder Kreuzberg, würde ich nicht sagen. Also ich wohne in einem Teil von Berlin, das wo es auch wirklich
ist. Ja, aber du könntest auch in Hamburg Darmstadt wohnen, du läufst jetzt nicht durch Mitte oder irgendwie durch Kreuzköln und ziehst du da die neuesten kulinarischen Spezialitäten rein oder judgst.
Was ich manchmal gerne machen würde, ist aber zu weit weg von mir.
Ja, so, also es gibt jetzt ganz offener Talk, ne? es gibt in unserer Belegschaft, weil es sind wahnsinnig, die meisten Leute sind wie von früher dabei, aber es gibt viele junge Leute, die sagen, okay, wir lieben alle total Berlin. Wir sind alle Mitte 20 oder Mitte 30. Wir haben noch keine Kinder, wir sind ungebunden und wir lieben Berlin. Und ich sage immer, ey Leute, ganz ehrlich, Berlin frisst euch auf. Das ist eine Stadt, die ist wie so ein großes Klo. Wenn du da reingehst, da wirst du einfach runtergespült. Und zwar ohne, dass du das merkst. Du hast 80 Termine am Tag, aber keiner dieser Termine ist irgendwie produktiv oder sinnvoll. Du triffst dich nur mit geilen Leuten. Fühlt sich alles irgendwie mega wichtig an. Aber so richtig wichtig ist das nicht, weil das alles, Berlin ist wie so eine große Bowl. Das findet alles nur in dem großen Bowl statt. Und außerhalb essen die Leute halt weiterhin Bratwurst und Pommes, und das ist schön, dass man sich da so wohlfühlt und dass alle auf Englisch irgendwie ein Galao bestellen können in der Innenstadt, aber es ist, it's not the reality. Und dann wollen die alle mal nach Berlin und pendeln, viele pendeln zwischen Berlin und Köln hin und her. Und was ich mir zum Ziel gesetzt habe, ich möchte den Leuten nachhaltig von Berlin abraten, wenn die im kreativen Bereich arbeiten oder irgendwas wirklich künstlerisch Interessantes leisten wollen, ist Berlin not the place to be. Ist meine Meinung natürlich nur. Ich finde, ich sag, du brauchst Kreativität, du brauchst Einschränkungen, du musst ein Grid haben, was dich zwingt, dazu Kompromisse zu machen. Sonst kannst du nicht in einer Welt, in der du alles machen kannst oder zumindest glaubst, alles machen zu können, willst du überhaupt nichts machen, weil warum sollst
Jamie du? Jamie Liddell hat das vor 20 Jahren im Interview gesagt, warum hast du Berlin verlassen? Und dann hat er einfach ganz ehrlich auf den Punkt gebracht, als Musiker, der mit Leslie Feist, und ich glaube, Jamie Liddell hat es, glaube ich, er hat gesagt, ich bin nach Berlin gezogen, weil es ein geiler, kreativer Point ist, wo Menschen sich treffen, aber nach einem halben Jahr brannte um 12 Uhr mittags bei mir der Joint im Aschenbecher und ich habe mich mit Leuten in irgendwelchen Cafés getroffen und war um 15 Uhr stoned und habe einfach gar nichts mehr gemacht, außer rumgerannt und mich weiter mit Leuten getroffen. Und das ist vielleicht eine innere Sache, die auch passiert. Ne? Also wenn der Joint um 12 mittags im Aschenbecher liegt und schon brennt, ne, dann wirst du vielleicht auch irgendwann feststellen können, das klingt wie ein hedonistischer Lebensstil, aber es kommt, die geilen Projekte entstehen doch nicht dadurch.
Nee,
und
eben.
Das hat jetzt gar nicht mal mit dem Joint, der Joint steht jetzt einfach für alles.
Wollte ich gerade sagen,
der Joint steht jetzt noch nicht mal für Marihuana-Sucht, sondern einfach, es könnte immer ein Joint brennen und mit diesem Joint meine ich, du kannst immer irgendeinen geilen neuen Bagel ausprobieren. Der hat einen Kumpel, hat einen Laden aufgemacht, dann gehst du nochmal in Shisha-Café, da noch eine Stunde quatschen, dann Mittagessen, dann willst du auch nochmal die neuen Sneakers dir angucken und hast den Tag ohne irgendwas rumgebracht und hast aber eine gute Zeit gehabt auch. Das muss man dazu auch
genau,
sagen.
Genau, das muss man auch. Man hat eine gute Zeit und ich würde es gar nicht so sehr auf Konsum oder auf, ich gucke mir irgendwie neue Restaurants an. Also auch die Treffen mit Leuten, das sind, in Berlin wohnen wahnsinnig viele, leben und arbeiten wahnsinnig viele tolle, interessante Leute. Und mit denen trifft man sich wahnsinnig gerne. Aber ich habe immer das Gefühl, wenn ich da bin, bin ich da total gerne. Ich lade mich mit Aggressivität auf, wenn ich irgendwie am Soho-Haus vorbeilaufe. Reicht das wieder für 2 Jahre in Köln oder um Köln herumsitzen und mich über die Welt ärgern. Aber es ist nie so, dass das was ist, was, wo ich glaube, dass es nachhaltig produktiv ist.
Ich glaube, es ist ein Vorteil, weil die Leute sehen dich irgendwann in 30 Jahren bei Böhmermanns Bahnhof, wie du irgendwie nicht loslassen kannst vom Fernsehen und denken, hätte der zwischendurch mal ruhig in Berlin gewohnt.
Ja, aber was passiert denn Radikales in Berlin, was wirklich radikal, was künstlerisch interessant ist, wo du das Gefühl hast, da ist jemand...
Wo kommt denn jetzt auf einmal dieser Angriff auf Berlin?
Nein,
du wohnst in Köln, Alter.
Es geht mir nicht um Berlin als Stadt, es geht mir um Berlin als soziales Konstrukt. Es geht mir nicht darum, dass Berlin keine Wahl hinbekommt oder wie das da politisch ist, sondern dieser Ort, wo alle gerne hinwollen, weil das Essen irgendwie cool ist und man sich fühlt wie in London, aber dann hin will auch, weil man denkt, man ist kreativ, wenn man da ist. Ist man eben nicht. Das ist nicht der Ort, wo man hingeht, wenn man kreativ ist, sondern es ist der Ort, wenn man dann hingeht, wenn man es...
Muss ich jetzt widersprechen? Ich bin 2005 nach Berlin gezogen. Es war meine kreativste Zeit. Ich habe hier 6 Platten aufgenommen.
Alter, du wohnst nicht in Berlin, du wohnst am Rand von Berlin, du wohnst in
einem Stadtteil. Ich habe in Lichterfelde Ost gewohnt, ich habe in Kreuzberg-Wiener Straße gewohnt, ich habe in Kreuzberg-Wiener Straße meine SOS Save Olli Schulz, da habe ich 30 Lieder in 3 Wochen oder 4 Wochen geschrieben, aber auch weil ich Gelddruck hatte, weil ich wahnsinnig Probleme hatte.
Ja, aber es war nicht Berlin, es war die Existenzangst und der Gelddruck, den du hattest, der das Album gemacht hat, nicht Berlin. Berlin war zufällig da.
Weißt du, es war gut, dass Berlin da war.
Ja, also David Bowie hätte in den 70er Jahren auch nach Bielefeld gehen können, wenn da eine Mauer gestanden hätte, weißt du? Ja, ist doch so.
Und dann hätte die Platte im Haus Wirtschaftsraum von Tintchen und Tintchen aufgenommen.
Ralf Rute braucht auch nicht nach Berlin gehen, der sitzt auch in Bielefeld, macht trotzdem geile Comicbilder. Der muss auch nicht nach Berlin gehen. So,
nee.
Es ist nicht Berlin, warum du in Berlin Sachen hinbekommst, sondern nur weil du, keine Ahnung, weil du in Berlin irgendwie, keine Ahnung, ein Melanom hast. Und du in Berlin bist, weil du Hautkrebs hast und in Berlin bist. Deswegen gelingt dir was, weil du dich gerade getrennt hast in Berlin. Das liegt aber nicht an Berlin. Du kannst auch in München Hautkrebs bekommen und ein trauriges Album schreiben oder dich auch in Paderborn trennen. Es liegt nicht an Berlin. Und ich möchte auf jeden Fall, dass mein Langfristprojekt der Hälfte meiner Belegschaft, die sagt, ich muss nach Berlin, weil es die Stadt, die erfüllt mich einfach.
Daher, du hast Schiss, dass es Mitarbeiter gibt, die es nach Berlin
überhaupt nicht.
Jetzt rieche ich den Braten. Hier ist alles bloß eine pädagogische Maßnahme für deine Mitarbeiter, damit die bloß nicht dran denken, nach Berlin zu ziehen.
Die können jeder.
Oh doch, ich sehe es in deinen Augen, Jan. Jetzt ist...
Die können, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter...
Jetzt deine Mitarbeiter, die liegen mir in den Ohren und sagen...
Nein,
die
sagen, Jan,
können wir bitte nach Berlin?
So wie
Joko und Klaas. Alle arbeiten in Berlin, nur wir müssen hier in Köln in diesen scheiß Dingern rumhängen. Du bist neidisch, Jan. Daher kommt das. Jetzt ist es rausgekommen.
Ich bin nicht neidisch. Ich bin der Auffassung, du kannst die Welt nicht an einem perfekten Ort verändern. Wenn du umgeben bist von Perfektion und sich deine ganze Wahrnehmung nur darauf konzentriert, wie du, welches Kleid, welche Hose du anziehst, wen du auf dem Spielplatz triffst, wer wieder ein Kind bekommt und das in der Insta-Story in die Kamera hält. Wenn das deine Welt ist und du glaubst, dass das der Ort ist, dass es das mit Berlin zu tun hat, wo Berlin du die Welt
bashing,
du kannst ja, nicht, so 2008, du kannst nicht echt an einem Ort die Welt verbessern, der perfekt ist. Das geht nicht. Das ist meine Überzeugung. So, und die Leute können natürlich arbeiten, wo sie wollen bei uns. Das ist, wir haben so viele Pendler, wir haben so viel Bahn. Wir hauen die Bahn. Wir hauen die Bahncards raus wie Haftbefehl, die 100-Euro-Scheine. Ehrlich, wir machen so. Zack, Bahncard. Pendel. Auch damit die Leute mal merken, dass das, sobald du Berlin verlässt mit der Bahn, beginnt das Horror, die Infrastruktur-Horror Deutschland. Sobald du raus bist, sobald du eine Bahncard hast, weißt du schon, fuck, Alter, in Berlin, das ist die Insel der Glückseligen. Da gibt es zwar nur eine S-Bahn, die funktioniert manchmal nicht, aber es ist nicht so schlimm. Sobald du in Spandau raus bist und in Wolfsburg schon wieder für eine Viertelstunde stehst und in Hamm sich dein Zug teilt, da bist du schon wieder angekommen in Deutschland. Allein schon wegen der Fahrt.
Nur, ich sehe wollen. Eine Staffel ja. ZDF Magazin Royale in Berlin produziert. Alter. Und weißt du, und ich komme immer mittags schon zur Aufzeichnung vorbei.
Ganz
und stehe dann immer rum, einfach so im Raum und sage, na Jan, und komm dich bei der Arbeit besuchen. Oh, das ist jetzt eine Nachricht an alle Mitarbeiter vom ZDF Magazin Royale. Kämpft dafür. Macht euch ein zweites Standbein in Berlin. Böhmermann irgendwann knickt da ein. Und dann sitzt sie hier nämlich genauso wie alle anderen. Doch, es ist einfach nur die pure Angst davor, dass ein Umzug nach Berlin bevorsteht.
Es wird nie, die Sendung des ZDF Magazin wird nie nach Berlin umziehen. Und wir kommen aus dem ZDF. Das ZDF sitzt seit 60 Jahren in Mainz. Weißt du, das für Mainz, ja, ja. Für Mainz ist Köln das, was Berlin für
da
Köln ist.
Da hat Hopfen und Mainz verloren.
Für Mainz ist Köln das, was Berlin für Köln ist. In Mainz denken, Alter, krass, du musst doch nicht nach Köln gehen. Wie abgehoben bist du denn? Du gehst nach Köln. Millionenstadt.
Nach Köln. Wir gehen doch gleich nach Düsseldorf.
Naja, ich will auf jeden Fall jetzt, wir haben morgen Incentive, wir fahren morgen ins Artemis den ganzen Tag nach Berlin. Und ich will auf jeden Fall die Gelegenheit nutzen, natürlich nicht nur Artemis, wir gehen noch abends ins Grill Royal und so. Also ich will nur die Gelegenheit nutzen, den Leuten wirklich, wenn ich dann in Berlin bin mit allen, die Berlin so schlecht wie möglich zu machen. Und ich überlege die ganze Zeit, liegt es daran, weil ich nicht in Berlin bin, dass ich es scheiße finde? Oder glaube ich das wirklich, dass Berlin kein Ort ist, der mir persönlich gut tut in Sachen Kreativität und Produktivität? Ich bin immer unproduktiv in Berlin. In Berlin zum Beispiel, ich bringe immer alle meine Sonnenbrillen zum Optiker.
Oh, da hab ich noch eine geile Story, die ich dir kurz erzählen muss. Nee, aber ich weiß genau, was du meinst. Ich habe einen Schriftsteller entdeckt. Ich muss dir ganz kurz den Link dazu
zeigen. Wie heißt er denn? Goethe?
Nein, das
Benjamin ist, von Stuttgart-Barre?
Nee, Philipp Larkin. Ich habe dir gerade den Link auf Wikipedia geschickt. Er gilt als einer der bedeutendsten Dichter Englands des letzten Jahrhunderts.
Der sieht ja aus, der ist ja komplett aus Bronze, der Schriftsteller. Sicher, das ist ein echter Schriftsteller. Ach, der ist schon tot.
Ja. Der ist schon tot, genau. Und der Typ, und das ist so geil, er hat unglaubliche Gedichte geschrieben, war Jazzkritiker, hat sein Leben aber...
Ich bin auch Jazzkritiker.
Du bist auch Jazzkritiker. Aber ganz kurz zu der Geschichte. Googelt mal alle Philipp Larkin und schaut euch den an. 1922 geboren, 1985 gestorben, hat sich sein ganzes Leben, also obwohl er schon zu Lebzeiten ein bedeutender Künstler war, hat er sich schon immer dagegen verweigert, freier Künstler zu sein, sondern hat eine Festanstellung gehabt in der Universität, in einer Bibliothek und hat dort einfach das gesamte Bibliothekswerk umstrukturiert und hat sich immer dagegen geweigert, obwohl er angebetet wurde von Leuten, auch die Ehrung nicht angenommen, die er bekommen hat. Am Ende seines Lebens ist rausgekommen, er hat unfassbar viel rumgebumst und hat irgendwie immer 3-4 gleichzeitig Affären am Laufen gehabt, hat auf dem Sterbebett noch all seine Arbeiten vernichten lassen, bis auf so ein paar Korrespondenzen. Und ein ganz besonderes Gedicht, das würde ich gerne, du kannst so gut vorlesen, das ist jetzt zwar auf Englisch, das ist mein Lieblingsgedicht von ihm, und zwar heißt das This Be The Verse, und das findet ihr auf poetryfoundation.org, und das kopiere ich mal ganz kurz, will es dir kurz schicken, weil darin sieht man ganz kurz, es war ein absoluter Miesmuffel, dem Leben nicht zugewandt.
Alles klar, ich lese es dir vor, ich habe es bereits gefunden, pass auf. This be the verse. They fuck you up, your mom and dad. They may not mean to, but they do. They fill you with the faults they had and add some extra just for you. But they were fucked up in their turn by fools in old style hats and coats who half the time were soppy stern and half at one another's throats. Man hands on misery to man. It deepens like a coastal shelf. Get out as early as you can and don't have any kids yourself.
ich lese es euch nochmal, es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Gedicht und davon hat er einfach unglaublich gemacht. Das ist eine Entdeckung, die ich gerade gemacht habe, diesen Typen irgendwie so zu lesen und diese ganze Haltung zum Leben. Das ist nämlich auch noch die Sache. Irgendwann denkst du, warum soll ich kreativ werden? Du musst natürlich auch eine gewisse Liebe zu dieser Welt haben. Ich glaube, Philip Arkin hatte sie nicht unbedingt, ist aber auf alle Fälle ein ganz interessanter, toller Typ gewesen. Und jetzt noch eine kleine Geschichte, die ich seit Wochen auch in mir rumtrage und ich weiß gar nicht, wie ich sie erzählen kann, ohne dass sie komisch rüberkommt. Aber ich habe Zivildienst gemacht in einer Behindertenwohngruppe in Hamburg. Uh-huh. Und das habe ich auch schon ein paar Mal hier erzählt. Und es gab einen Typen in dieser Behindertenwohngruppe, der war Anfang 30, der hieß Marcel. Und ich rede jetzt von 1992. Und Marcel war einer von 10 Bewohnern und er war geistig zurückgeblieben. Den genauen Termin, die genaue Beschreibung seiner Krankheit weiß ich nicht. Er war sehr langsam und er war, ich sag jetzt gar nicht, das soll jetzt nicht abwerten, diese Krankheit, so wurde es damals gesagt, er war sehr langsam im Allen und er hatte viele Probleme. Und er war total ruhig, total, und eine Sache, die werde ich nicht vergessen, er war unfassbar gut aussehend. Mhm. Dieser Typ hatte ein Gesicht wie ein Model. Und dieser Typ sah so gut aus, er sah aus wie jemand, der Abend, wie so ein Hardy Krüger, der hatte so ein charismatisches Gesicht. Und wenn man nur das Gesicht gesehen hat, habe ich gedacht, dass dieser Typ ist so ein Womanizer, so ein, also so, ich habe mich daneben, so, ich musste ihm ab und zu so im Anziehen helfen und so, wir haben uns im Spiegel angeguckt und ich dachte, Mann, du siehst so gut aus. Und natürlich ist dieses, die Welt ist nicht gerecht, aber bei diesem Typen habe ich immer gedacht, ey, du könntest Model sein. Aber er hat Socken gehabt, immer dicke Socken, hat so Alt-Oma-Sandalen getragen, hat so eine Art Hip-Hack gehabt, hat immer so einen Kopfhörer aufgehabt und war einfach tragisch. Und ich denke mir so, die Welt ist so ungerecht natürlich und man kann das jetzt gar nicht so beschreiben. Schade, dass ausgerechnet der behindert geworden ist, das will ich damit gar nicht sagen. Aber irgendwann habe ich dann Bärbel, die Putzfrau, mal angesprochen. So eine krasse Frau, die so 65 war und die da den Laden zusammengehalten hat. Und dann meinte ich, Bärbel, der Marcel, ne, irgendwie lässt er mich immer irgendwie, ich muss immer an ihn denken, er so, sie so ein hübscher Junge, ne, unglaublich, ne, dass die Natur auch sowas macht. Und das ist natürlich jetzt alles total fies und so, aber immer, wenn ich nach Hamburg fahre, fahre ich unten bei den Mühren am Hafen längs, wo damals diese Behindertenwohngruppe war und ich denke immer an Marcel, der so unfassbar attraktiv war und der das einfach nicht gewusst hat. Und es geht jetzt gar nicht darum, jetzt auch schöne Menschen können behindert werden, sondern Marcel war sich einfach nie darüber im Klaren, dass er einer der schönsten Männer war, die ich je in meinem Leben, also so einfach von der Geburt her, so perfektes Kind und ich mit meinem fliehenden Kind, ich habe mich schon mal, und ich denke jedes Mal an Marcel und diese Geschichte hat auch keine gewisse Anekdote, aber wenn ich ihn gesehen habe mit diesem Kopfhörerbügel und die damals schon veraltet waren und diesen Socken, die vorne rausgeguckt haben aus diesen Oma-Sandalen und dann diesen Hip-Hack und irgendwie so ein Goofy-Shirt, aber dann dieses unfassbar schöne Gesicht, dann denke ich manchmal ist diese Welt nicht zu begreifen. Wisst ihr, was ich damit sagen will, ohne dass ich...
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Und es ist aber vielleicht gar nicht, es ist ja gar nicht ungerecht. Also die ungerecht.
Es ist nämlich nicht ungerecht. Es ist eigentlich gerecht, dass es jeden... Also ich meine, dass die Welt einfach so ist.
Ja, aber
jedes Mal, wenn ich ihn gesehen habe, habe ich gedacht, Alter, siehst du gut aus.
Ja, aber das Geile ist doch, und das Tröstliche ist doch, das Gefühl ist doch nur bei dir. Bei Marcel ist das doch richtig, überhaupt nicht richtig. So.
Absolut, bei Marcel ist ganz normal durchs Leben gegangen und ist natürlich auch mit unserem Wertesystem, wie gesagt, aber jedes Mal, und jetzt fahre ich gleich wieder los, und ich fahre immer so gerne unten am Hafen längs, wenn ich in Hamburg ankomme, und jedes Mal denke ich an meine Zeit in dieser Behindertenwohngruppe und muss an Marcel, an den schönen Marcel denken. Und ich lasse euch mit dieser Geschichte jetzt einfach so zurück, weil es einfach so manchmal ist, dass man Sachen nicht beschreiben kann. Aber ja, ich
vielleicht die Frage am Ende, wenn Marcel völlig im Reinen mit sich ist und Olli Schulz das noch Jahrzehnte später verfolgt und du darüber nachdenken musst, kann man sich vielleicht schon die Frage stellen, ja, was ist denn jetzt normal?
Was ist normal? Genau, vielleicht ist das auch einfach, was ist normal?
Ist das was, vielleicht, was sich im Kern quält, die Frage, ist das deine vermeintliche Interpretation von, oder deine Interpretation von Normalität das, was dich quält? Weil Marcel wird sagen, ey Olli,
da
wird
ja auch nicht genau sagen, hast du recht.
Da wird ja nicht sagen, der hässliche Olli, sondern wird einfach sagen,
nee, er hat immer nur gesagt, na Olli.
Ja, genau. Genau.
Olli hat immer nur gesagt, er hat sich mit seinem ganzen, also, wie gesagt, also wahrscheinlich meine Werteschätzung und weil ich damals jung war und dachte, ich dachte aber immer, denke ich an den schönen Marcel, der vielleicht da immer noch lebt oder vielleicht
war er einfach, einfach Geheimagent und der hat einfach eine Mission gehabt, zufällig in der Zeit, in der du da gerade Zivildienst gemacht hast und jetzt ist er einfach im Auftrag seiner Majestät unterwegs und ist jetzt in London und er schießt Leute oder sowas, 009, das kann ja auch sein, dass er deswegen so gut aussah. Was machst du
Ich habe keine Ahnung. Ich versuche jetzt gerade die Abspielmeldung, die Abspannmusik rauszuholen.
Ja, ich kann die heute nicht abspielen, weil da ist ja. Ich bin im falschen Studio heute.
Du bist im falschen Studio. Ich muss jetzt wieder so hier umschalten.
Hier googelt der Chef noch selber. Sehen Sie den großen Olli, da ist es. Das ist jetzt unsere Schlussmusik? Ennio Morricone.
So, jetzt habe ich hier kleine technische Fehler gemacht, Jan. Ich hoffe, du hörst die Musik im Hintergrund.
Ich höre sie, ist alles gut. Und wenn es technisch gar nicht auszuhalten ist, dann wird sich Susanne Wündisch da im Producers Cut nochmal drum kümmern. Da ist der Podcast halt nur 20 Minuten lang. Wie heißt der eigentlich heute? Was? Der schöne Marcel?
Der schöne Marcel.
Oder...
Was hat denn mit dem Shazam? Komm mir nicht zu nah mit deinem Shazam.
Aber wie schreiben wir dann Shazam? Der Creep, Shazam, der Shazam-Creep?
Shazam.
Der alte Mann und sein Shazam.
Der alte Mann und sein Shazam. Das ist doch schön.
Der alte Mann und sein Shazam. Guck mal, am Ende sind wir noch zum Titel gekommen. Das war Fest und Flauschig für diese Woche. Wir hören uns am Mittwoch wieder. Ich hoffe, dass wir das jetzt hinbekommen mit der Aufnahme, weil wir sind wirklich in Berlin unterwegs. Wir machen so ein, ich zeig denen alles. Das Brandenburger Tor, den Potsdamer Platz. Wir gehen schön bei Starbucks einen Kaffee trinken. Dann am Leipziger Platz. Dieses, The Berlin Mall. Alles. Ich zeig denen alles. Und zeig denen mein Berlin.
Kommt auch bei mir vorbei. Das war mit Fest und Flauschig für diese Woche. Habt eine schöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Passt auf euch auf. Love and Peace.
Ciao.